Herzlich willkommen zu Episode 76 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir nehmen das heute auf hier am Freitag, den 28. März 2025, an Tourtag mit der Laufnummer 1001. Tatsächlich gestern großes Jubiläum, der 1000. Tourtag. Seit 1000 Tagen sind wir jetzt auf dieser Reise unterwegs. Vor 1000 Tagen sind wir in Karlsruhe losgefahren. Die letzte Episode, die kam ja aus Laos. Mittlerweile sind wir tatsächlich schon in Thailand und das ist bereits das übernächste Land nach Laos. Also wir haben bereits seit der letzten Episode 2 Ländergrenzen überquert. Also das sind jetzt wirklich hier Zustände wie auf dem Balkan. So dicht aufeinander haben die Ländergrenzen für uns, glaube ich, seit dem Balkan nicht mehr aufeinander gefolgt. Und das Land zwischen Laos und Thailand, was wir da eben in der Zwischenzeit noch besucht haben, das ist dann in erster Linie Thema dieser Episode Nummer 76, nämlich Kambodscha.
Die letzte Episode haben wir ja in Laos auf den 4000 Islands aufgenommen, genauer gesagt auf der Insel Don Kone, beziehungsweise noch genauer am Nordufer dieser Insel. Von dort aus sind wir dann noch 5 Kilometer an dessen Südspitze gefahren, wahrscheinlich entlang der Trasse der alten Eisenbahn, von der wir letzte Episode auch erzählt haben, und haben nochmal genossen, wie schön man auf Don Kone Radfahren kann. Ging ja sogar ein bisschen bergab, weil ja auf beiden Seiten der Insel die Mekong-Fälle liegen und wir letztendlich wieder am Mekong rausgekommen sind. Ja, und an der Südspitze, da haben wir dann eben wieder ein Boot und einen Fährmann angetroffen. Nur dieses Mal war sein erstes Angebot 200.000 Kip pro eine Person und ein Fahrrad, also 400.000 für uns beide zusammen. Das wären dann so 16 Euro. So viel hatten wir gar nicht mehr in Kip gehabt tatsächlich. Also wir haben unser Geld vorher schon das meiste ausgegeben für Essen und Gasthaus und hatten aber noch was zurückgelegt, weil wir dachten, ja, die Fähre kostet bestimmt so viel wie die teuerste andere Fähre maximal wahrscheinlich, die wir bisher genommen hatten. Zum Glück konnten wir ihn aber ein bisschen runterhandeln. Also wir hatten tatsächlich noch einen 5-US-Dollar-Schein da und konnten ihn dann auf 5 US-Dollar und 95.000 Kip runterhandeln.
Ja, das war nicht das erste Boot, das wir bei den 4000 Islands genommen hatten. Wir hatten ja schon in der letzten Episode von unserem Inselhopping erzählt. Und die Boote waren ja alle klein und schaukelig gewesen, nicht besonders vertrauenserweckend. Aber bisher war es eigentlich immer so, dass wir die Räder mitsamt Gepäck am Fahrrad einfach das Fahrrad komplett mit Gepäck auf das Boot schieben konnten. Aber jetzt hier am Südzipfel von Don Kone hat das nicht mehr funktioniert. Also zum einen, weil das Ufer so steil war, dass man das Fahrrad gar nicht mitsamt Gepäck bis ans Wasser hätte schieben können. Aber auch, weil das Boot so klein war, dass man die Fahrräder dann nicht mit Gepäck einfach hätte draufschieben können, sondern das war halt quasi mehr oder weniger nur so ein schmales Ruderboot. Das war vielleicht einen halben Meter breit. Und letztlich wurden dann die Fahrräder ohne Gepäck quasi horizontal einfach auf die Rehlinge, also auf die linke und die rechte Bordwand, einfach horizontal so draufgelegt und haben dann auf beiden Seiten, also auf der einen Seite hat der Lenker ein bisschen übergestanden und rausgeschaut aus dem Boot und auf der anderen Seite die Räder. Und dann hat er es noch ein bisschen festgebunden, dass es auch nicht runterfliegt ins Wasser. Aber ja, das war also ein bisschen abenteuerlicher und ein bisschen mühsamer, da die Fahrräder aufs Boot zu schaffen. Hast du dich nicht so wohl gefühlt damit, hast du mir im Nachhinein gesagt?
Ja, ganz und gar nicht. Am Anfang dachte ich, wir kippen da wahrscheinlich die ganze Zeit um und das Fahrrad fällt runter und die Taschen waren ja auch nicht befestigt oder so und fallen raus oder so. Vor allem saßen wir auf der anderen Seite des Bootes, wie unsere Taschen waren. Das heißt, man hätte sie auch nicht irgendwie schnell greifen können. Im Nachhinein betrachtet war die schwierigste Situation wohl ganz am Anfang und ganz am Ende, denn das Boot hat vor allem dann gewackelt, wenn man eingestiegen ist. Das heißt, da musste man ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu weit auf der einen Seite einsteigt, sodass sein ganzes Gewicht das Boot gibt mit Fahrrad und Gepäck. Aber während dem Fahren war es dann zum Glück eigentlich kein Problem. Wobei wir hatten einmal so ein paar Stromschnellen, weil da das Wasser von den Mekong-Fällen rauskam, da hat es schon auch ein bisschen gewackelt. Aber hat wohl funktioniert. Also weiß nicht, ob ich mir da jetzt keine Sorgen hätte machen müssen, weil da noch viel Spielraum gewesen wäre oder ob wir einfach nur Glück hatten. Ich weiß nicht, wie viele Fahrräder schon in den Mekong gefallen sind.
Von der Südspitze von Donkone aus, also von dort, wo wir jetzt da quasi ins Boot eingestiegen sind, da sieht man eigentlich auch bereits Kambodscha, also das Westufer des Mekongs. Das gehört eben hier bereits zu Kambodscha, ist da eigentlich nur 600 Meter entfernt. Und zu diesem Westufer wollen wir eigentlich auch, denn wir wollen ja schließlich Richtung Bangkok und Bangkok liegt ziemlich genau im Westen. Aber ja, leider, irgendwie auch nachvollziehbarerweise, konnte uns halt der Bootsfahrer nicht einfach in Kambodscha absetzen, weil da ist halt keine Grenzpolizei oder sowas. Das heißt, wir müssen erstmal zum ordentlichen Grenzübergang, zur ordentlichen Grenzübertrittsstelle. Und die ist halt 10 Kilometer Luftlinie östlich von dieser Südspitze von Donkone, also quasi genau die falsche Richtung, aber das nützt nichts. Also wir müssen da quasi einmal 10 Kilometer hin und wieder zurück, wenn man so möchte. Das heißt, wir sind erstmal dann mit dem Boot von der Südspitze von Donkone aus auf die Nachbarinsel gefahren, in östlicher Richtung. Don Sadam hieß die. Und von Don Sadam gibt es eben zum Festland, also zum laotischen Ostufer des Mekongs hier, zum Glück wieder eine Brücke, das heißt, da konnten wir uns die Fähre sparen und dann sind wir also von Don Sadam über die Brücke zum Ostufer, nach wie vor zu Laos gehörig geradelt und von dort dann eben zu dem offiziellen Grenzübergang. Es gibt tatsächlich nur diesen einen Grenzübergang zwischen Laos und Kambodscha, zu dem wir uns jetzt hier eben aufgemacht haben, östlich des Mekong, und der ist berüchtigt dafür, notorisch korrupt zu sein. In dem Sinne, dass die Grenzpolizisten Stempelgebühren oder so erfinden und verlangen, die es halt eigentlich gar nicht gibt und sich das Geld dann in die eigene Tasche stecken. Und wir kennen da Stories von anderen Radfahrern, die haben dann teilweise eine Nacht vor der Grenze gezeltet, weil sie nicht zahlen wollten, weil sie darauf bestanden haben, ich zahle hier nichts. Und dann wurden sie halt erstmal nicht durchgelassen und am nächsten Morgen haben sie es dann halt nochmal versucht und dann kamen sie dann irgendwie durch, wurden dann doch irgendwie durchgelassen. Andere haben auch erzählt, dass sie sich genötigt sahen, halt irgendwie einen riesen Aufstand zu machen und haben dann die Grenzpolizisten lautstark als Kriminelle beschimpft, während nebenan halt irgendwie gerade eine Busladung Touristen abgeladen wurde und das dann halt irgendwie mitbekommen hat. Und das hat wohl auch funktioniert, dass dann, ja, dass dann wohl die Grenzpolizisten auch gesagt haben, ja, okay, dann mach halt, dann geh halt so, weil das dann halt doch irgendwie kein so gutes Bild anscheinend abgegeben hat vor der Busladung Touristen und so. Und ja, viele haben aber natürlich auch einfach gezahlt. Und jetzt, wie war das jetzt bei uns? Wie haben wir das erlebt und wie sind wir damit umgegangen?
Ja, ich bin zuerst zum laotischen Ausreiseschalter gegangen, während Tizian bei den Fahrrädern geblieben ist und habe halt meinen Pass hingegeben, wie immer. Ich hatte ihn gescannt, musste mein Gesicht hinmachen, damit die Kamera mich fotografieren kann und so. Ewig lang hat das erstmal gedauert. Und irgendwann, als sie dann auch schon den Stempel reingemacht hat, das heißt, ich hatte schon meinen Ausreisestempel im Pass und sie hat auch schon das Datum mit dem Kugelschreiber eingetragen, hat sie dann noch gesagt, hier, $2. Ich habe gesagt, nö, für was? Ich habe mein Visum bezahlt, hat sie gesagt, irgendwas von wegen Stamp Fee. Habe ich gesagt, nee, sowas gibt's nicht, ich habe mein Visum bezahlt. Da haben sie irgendwas geschwafelt von hier Saturday Weekend oder sowas. Dann dachte ich, ja, willst du dir jetzt andere Ausreden einfallen lassen? Nee, ich zahl nix, hat sie irgendwas gesagt von wegen Visa expired. Habe ich ihr in meinem, bin ich mit meinem Arm erstmal rein in ihr, also in das Fensterchen und habe in meinem Pass gezeigt, auf dem Visum steht, dass es 30 Tage gültig ist und hier das Datum, das ist noch nicht expired. Und dann hat sie aber den Pass schon ein bisschen nach hinten weggezogen und wollte schon irgendwas anderes weiterreden. Und dann war ich ein bisschen genervt, weil ich dachte, ich habe ja den Stempel schon und die will sich jetzt immer neue Ausreden einfallen lassen. Also habe ich mir einfach den Pass geschnappt an der Stelle und rausgezogen aus dem Fensterchen und bin weggegangen. Dann hat sie mir noch nachgerufen, aber ich bin einfach mal weggegangen.
Ja, vielen Dank auch, denn dann war ich an der Reihe, ne? Und zwei Leute mit dem Fahrrad war jetzt nicht so schwierig zu erkennen, dass wir irgendwie zusammengehören. Ja, ich bin dann da hingegangen und dann hat sie mich erstmal gefragt, is this your wife? Und dann habe ich gesagt, no. So nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, ich kenne die auch nicht. Unfassbar, wie die sich verhalten hat hier. Einfach den Pass aus der Hand reißen, da habe ich gar nichts mit am Hut. Aber dann hat sie gefragt, okay, your friend. Und na gut, dann habe ich halt gesagt, habe ich gesäuft und gesagt, yes. Und dann hat sie gesagt, no good, your friend, no good. Und dann hat sie meinen Pass genommen und hat erstmal gesagt, ja, setz dich da mal auf die Sit-Down, auf die Wartebank, so ein paar Meter entfernt und wart mal. Dann musste ich da warten. Habe ich uns beide auch schon mit dem Zelt vor der Grenze die Nacht verbringen sehen. Aber es war halt echt absolut gar nichts los irgendwie. Wir waren da die Einzigen. Also weiß ich nicht, vielleicht, wenn jetzt da irgendwie noch andere Leute da gewesen wären, dann wären wir vielleicht einfach weiter nach hinten in der Schlange oder so gerückt und hätten da noch irgendwie eine Stunde warten müssen. Aber es wäre ein bisschen albern gewesen, weil dann einfach gar niemand da war außer uns. Und dann hat es ja irgendwie 5 Minuten gedauert und dann hat sie nochmal zu mir gesagt, Belinda soll den Pass nochmal bringen. Dann habe ich halt zu Belinda gesagt, Belinda, bring doch deinen Pass nochmal. Warst du auch nicht so happy damit? Aber ich meine, sie hatte ja meinen Pass noch, also was sollen wir denn machen? Und dann hast du deinen Pass da nochmal ihr erstmal so gesagt, warum eigentlich überhaupt? Und dann hat sie aber ganz streng gesagt, Passport please. Und dann hast du ihn ihr doch nochmal gegeben, oder?
Ja, vor allem stand da dann noch der andere Border Police Guard dann hinter ihr, der davor immer draußen war und den sie, glaube ich, auch mal angerufen hatte, nachdem ich weggerannt bin, aber der dann nur gelangweilt seine Zigarette geraucht hat. Er hat dann auch so böse geguckt und geschaut und dachte ich, ja gut, dann gebe ich ihn halt nochmal rein.
Und dann haben sie deinen Pass nochmal gescannt. Weiß ich nicht, ob das einfach nur ein Vorwand war, um nochmal hier quasi zu zeigen und zu demonstrieren, dass du einfach nicht deinen Pass ihnen aus der Hand reißt, sondern dass sie dir deinen Pass zurückgeben, wenn es ihnen passt, weil eigentlich hatten sie den ja schon gescannt zuvor. Also vielleicht war das auch einfach nur so nochmal quasi ein Exempel statuieren, so nach dem Motto, wir geben dir den Pass und du entscheidest nicht, wann du den zurückkriegst oder so.
Oder sie haben jetzt was Komisches in meiner Akte vermerkt, aber ich muss ja nicht nach Laos so bald. Also kein Problem.
Ja, und dann haben sie uns aber beide Pässe wieder zurückgegeben und ich hatte auch den Stempel dann drin und insofern war dann alles in Ordnung.
Also alles wunderbar, nichts falsch gemacht, würde ich in Zukunft wieder so machen.
Also ich sag mal so, ich finde, du hättest noch ein bisschen warten können, das Ganze so zu eskalieren. Da hätte man noch ein paar Zwischenstufen machen können, so ein bisschen freundlich, noch ein bisschen länger freundlich bleiben. Wäre so meine Art gewesen, aber gut, im Endeffekt der Erfolg gibt dir ja auch irgendwo recht. Letztlich hat es ja funktioniert, so, ja. Ja, und dann auf der kambodschanischen Seite, das wussten wir aber eigentlich auch schon von anderen Leuten, wir hatten da das E-Visum für Kambodscha. Das hat 30 US-Dollar gekostet pro Person. 30 Tage dürfen wir jetzt, glaube ich, bleiben in Kambodscha. Da war eigentlich kein Thema mit Korruption. Die haben das einfach ganz normal gestempelt, wollten kein Geld haben. Ich weiß jetzt nicht, man könnte auch ein Visa on Arrival machen, wenn man kein Visum hat. Da haben sie halt dann vielleicht noch ein bisschen mehr Handhabe, weil man das Visum halt noch nicht hat. Aber dadurch, dass wir das Visum schon hatten, war damals bei der Einreise nach Laos ja auch so. Weiß ich nicht, ob das hilft. Aber jedenfalls hatten wir keine Probleme.
Ja, hinter der Grenze haben wir dann Geld gewechselt, gab nämlich kein ATM da. Übrigens in ganz Laos haben wir auch nicht Geld am ATM abgehoben, sondern hatten auch an der Grenze direkt was gewechselt und haben tatsächlich danach nochmal bei einem Hotel sozusagen eine Kartenzahlung gemacht, die uns dann mit 3% Gebühr dann in Kip ausgezahlt haben, weil ein ATM, den wir dann doch gefunden hatten, unsere Karte nicht akzeptiert hat. Also in Laos sollte man da vielleicht ein bisschen vorbereitet sein. Jedenfalls hier in Kambodscha, direkt in der Grenze, Geld wechseln konnte man eben. Da war einfach so ein Laden und der hat auch Geldwechsel angeboten. Und ja, Dollar hat eben einen deutlich besseren Kurs als Euro. Das war auch schon in Laos so. Aber hier jetzt an der Grenze war es eben zum Beispiel so, dass wir 5% Gebühren hätten zahlen müssen, wenn wir Euro gewechselt hätten. Und beim Dollar war die Gebühr unter 1%, also war eigentlich fast der korrekte Kurs, den sie uns da geboten hatten. Man kann auch in Kambodscha echt viel mit Dollar zahlen. Also oftmals werden auch Preise in Dollar direkt genannt. Selbst bei so Sachen wie, als wir vorhin Gemüse kaufen waren in einem Laden, hat sie uns die Preise in Dollar genannt statt in kambodschanischem Riel. Ja, entsprechend kommt man hier eben auch ganz gut an Dollar, wenn man wechseln möchte.
Ja, aber trotzdem haben wir quasi Dollar gegen Riel gewechselt, einfach weil wir das erstens ja noch nicht so genau wussten, wie gut das funktioniert. Außerdem hatten wir halt einen 100-Dollar-Schein und du willst ja auch nicht beim Marktstand dann mit dem 100-Dollar-Schein dann zahlen und so. Und deswegen haben wir dann einfach den Dollar, den wir hatten, gewechselt und den hatten wir noch aus Tiflis vom ATM, dort konnte man den ja abheben. Und dann hatten wir jetzt quasi dann auch Riel in der Tasche.
Ja, die hatten wir nämlich dort auch in weiser Voraussicht, sage ich mal, abgehoben, weil wir schon wussten, dass man hier in dieser Weltgegend und auch in Zentralasien einfach besser mit Dollar klarkommt noch als mit Euro. Also im Zweifel einen besseren Kurs hat, wenn man Geld wechseln muss.
Oder je nachdem Euro auch gar nicht angenommen wird, wenn es hart auf hart kommt. Ne? Allerdings muss man wirklich aufpassen, dass die Scheine wirklich in einem einwandfreien Zustand sind. Also die gucken wirklich, wenn du da das Geld wechseln möchtest, gucken die sich das sprichwörtlich zumindest mal mit der Lupe an, jeden einzelnen Schein. Und auch nur der kleinste Einriss irgendwie an der kleinen Seite oder so, oder wenn man doch irgendwie einen kleinen Strich mit einem Bleistift oder so irgendwie auf dem Schein hat oder so, dann führt das sofort dazu, dass sie den Schein halt nicht annehmen. Also die müssen wirklich fast druckfrisch eigentlich sein, damit die diese Dollarscheine annehmen. Aber gut, damit waren wir in Kambodscha und hatten jetzt eben auch schon ein paar kambodschanische Riel in der Tasche. Wir sind jetzt also am Mekong, am Ostufer des Mekongs von Laos nach Kambodscha eingereist. Der Mekong fließt ja hier von Nord nach Süd, fließt dann von der Grenze aus noch weiter bis zur Hauptstadt Phnom Penh, also bis zur kambodschanischen Hauptstadt. Liegt ungefähr 400 Kilometer flussabwärts und später dann ja noch nach Vietnam und dann ist dort das Mekong-Delta. Und die Hauptstraße, jetzt eben vom Grenzübergang, die verläuft dann eben auch parallel zum Mekong am Ostufer des Flusses. Aber wie gesagt, wir wollen ja eigentlich nach Westen. Das heißt, wir müssen erstmal nochmal den Mekong überqueren. Das Problem ist, die nächste Brücke, die ist ungefähr 50 Kilometer entfernt, in der nächsten Stadt erst in Kambodscha, in Stung Treng. Und da haben wir uns gedacht, lass uns doch mal probieren, ob wir hier direkt hinter der Grenze vielleicht auch ein Boot finden können, das uns rüber aufs Westufer bringt. In Laos hat das ja auch, wenn auch manchmal ein bisschen teuer, aber vom Prinzip hat das ja ganz gut funktioniert. Jetzt ist der Mekong auf der kambodschanischen Seite sicherlich nicht so touristisch wie wie auf der laotischen Seite, aber ein windiger kambodschanischer Bootsführer und Geschäftsmann, der wird doch bestimmt auch uns für ein paar Dollar auf die andere Seite bringen. Und das würde uns halt einen Umweg von ungefähr 110 Kilometer ersparen. Letztlich wären es 110 Kilometer gewesen, Umweg, wenn wir quasi bis zur nächsten Brücke hätten fahren müssen. Und dazu gibt es noch einen Bonus, denn nicht nur ersparen wir uns den Umweg, sondern auf der Westseite des Mekong hier gibt es halt wirklich viele kleine, wenig befahrene Straßen, wenig Besiedlung, viel Pampa. Das heißt, man kann dazu auf diese Art und Weise auch noch die Hauptstraßen meiden, die ja eigentlich auch schon gar nicht so verkehrsreich sind, muss man sagen, aber weniger Verkehr geht immer. Wir haben da auch mal in den WhatsApp-Gruppen nachgefragt, ob das irgendwie schon mal jemand probiert hat, ob hier auf der kambodschanischen Seite der Grenze schon mal jemand ein Boot gesucht hat. Haben wir keine Antwort drauf bekommen. Das heißt, wir müssen wohl etwas Pionierarbeit leisten.
Ja, also sind wir direkt hinterm Grenzübergang wieder zum Mekong-Ufer gefahren, also 4 Kilometer Sackgasse. Bisschen nervös, weil ich Panik hatte, dass wenn wir ein Boot finden, wahrscheinlich wieder nur so ein kleines, enges Boot wie davor und dann fallen die Fahrräder vielleicht doch noch in den Mekong heute. Jedenfalls am Ende der Straße war dann da eine Polizeistation, wegen der Grenznähe vermutlich, also da ist ja dann wieder Laos direkt dahinter. Aber für die Polizisten da scheint das nicht wirklich der stressigste Job zu sein. Also da kommt ja niemand vorbei und sonst was. Und der saß da auch nur rum. Wir haben mit dem geredet. Der konnte da tatsächlich ein bisschen Englisch, der Polizist, der da war, erstaunlicherweise. Wir haben halt also nach so einem Boot gefragt und erklärt. Und er fand das auch überhaupt nicht verwunderlich. Also er kannte das wohl von früher noch, als hier auch so ein bisschen Tourismus aufgrund der Mekong-Delfine noch stattfand, die aber mittlerweile ausgestorben sind. Deswegen ist da wohl mittlerweile schon ein bisschen mehr tote Hose mit dem Tourismus.
Also ich glaube, sie sind nicht ganz ausgestorben, sie sind nur an dieser Stelle ausgestorben. Die gibt es an anderen Stellen im Mekong, je nachdem gibt es die noch, aber früher gab es die eben auch hier bei den 4000 Islands oder südlich der 4000 Islands und da gibt es die seit 2020, hat er glaube ich gesagt, nicht mehr. Und das heißt, seit Corona und dann noch durch den Wegfall der Mekong-Delfine gab es halt quasi keine Touristen mehr, die jetzt hier irgendwie ein Boot gebraucht hätten, um auf dem Mekong Sightseeing-Touren zu machen oder auf die andere Seite kommen zu wollen.
Aber das Konzept ist ihm offenbar bekannt und außerdem gibt es auch das Konzept eines Community-Boots, meinte er, dass die Leute, die da halt auch wohnen in dem Dorf auf der anderen Seite des Mekongs ab und zu hin und her kutschiert. Und deswegen meinte er, ja klar, so ein Bootsfahrt, also das ganze Boot kostet 25 US-Dollar. Er ruft gleich den Bootsfahrer an. hat er dann gemacht. Der konnte wohl nicht, weil er auf irgendeiner Party war und deswegen nicht Boot fahren kann, weil er was getrunken hatte. Deswegen hat er entschieden, ja, dann fährt er uns halt selbst, also der Polizist. Wir mussten dann noch ein bisschen warten. Er hat sich erst umgezogen, musste noch jemanden schicken, der dann Benzin gekauft hat fürs Boot. Ja, und dann ging's los. Was war es für ein Boot?
Ja, es sah nicht so viel anders aus wie das Boot, was wir zuletzt hatten. Also wir mussten auf jeden Fall wieder die Taschen abnehmen und ja. Aber es war immerhin ein bisschen, es war nicht aus Holz, es war aus Kunststoff und es hat ein bisschen moderneren und ja, einen Eindruck gemacht, als wäre es ein bisschen besser in Schuss, würde ich sagen. Ne? Aber es war trotzdem ein bisschen mühsam, da die Fahrräder drauf zu bringen.
Ja, das Aufladen und Einsteigen war wieder mal das Problem, wo es am meisten geschaukelt hat. Außerdem mussten wir diesmal 5 Kilometer weit fahren, also deutlich weiter, weil sich der Mekong hier halt noch ein bisschen verbreitert mit mehr Inselchen und so. Sind aber zum Glück in einer Viertelstunde rübergekommen über diese 5 Kilometer und heil am anderen Ufer angekommen und auch größtenteils trocken, sage ich mal. Bisschen gespritzt hat es, aber sonst ist nichts ins Wasser gefallen. Ja, war also nicht so ganz billig, aber ging ganz gut.
Ja, damit waren wir dann an der anderen Flussseite angekommen. Wir hatten ja in der letzten Episode erzählt, dass wir da bei diesen 4000 Islands in Laos nochmal so ein bisschen den Banana Pancake Trail gekreuzt haben. Also das war ja schon einfach nochmal eine Hochburg des Backpacker-Tourismus, muss man sagen. Und dieser Trail, kann man wahrscheinlich auch sagen, der verläuft hier so ein bisschen zusammen mit Mekong und der Hauptstraße von Nord nach Süd. So sind wir damals ja auch gereist, als wir 2018 Backpacking-mäßig hier in Südostasien unterwegs waren. Aber jetzt fahren wir eben eher von Ost nach West und das bedeutet eben, dass spätestens mit unserer Mekong-Querung zum Westufer man auf jeden Fall sagen kann, dass wir von diesem Banana Pancake Trail wieder runter waren und wieder Gebiete erreicht haben, die wahrlich nicht mehr als touristisch gelten können. Wir sind dann dort zunächst nochmal 30 Kilometer lang am Westufer des Mekong entlang flussaufwärts gefahren, also so in nordwestlicher Richtung. Das sind tatsächlich auch gerade die 30 Kilometer, während derer der Mekong der Grenzfluss zwischen Kambodscha und Laos ist. Das heißt, wir sind auch nicht nur am Mekong, sondern auch noch an der Grenze zu Laos diese 30 Kilometer entlang gefahren. Und ja, da gab es dann schon auch ab und zu kleine Dörfchen aus Holzhütchen. Oder jedenfalls standen auch mal immer mal wieder Holzhütten am Straßenrand, wo die Leute eben drin gewohnt haben. Also halt wieder diese Stelzenhütten, wie wir sie auch schon aus Laos kannten, sind von denen in Laos quasi nicht zu unterscheiden. Also von denen, wie wir sie auch in der letzten Episode schon in der Laos-Episode beschrieben haben. Aber trotz dieser Besiedlung, trotz dieser Dörfer, trotz dieser Holzhütten am Straßenrand, würde ich trotzdem auf jeden Fall sagen, dass das hier schon eine ziemlich abgelegene Region ist. Also da ist schon nicht viel los, weit weg von allem, jedenfalls weit weg von der nächsten nennenswerten Stadt.
Wir haben dann die Gelegenheit auch nochmal genutzt, nochmal am Mekong zu zelten und haben dann auch einen Platz gefunden an einem relativ sauberen Seitenarm, also ein Stückchen, wo die Luftbläschen nur in der Mitte geschwommen sind und am Rand sah es eigentlich ganz sauber aus. Also sagen wir es so, wir wurden auf jeden Fall sauberer dadurch, dass wir da unseren Schweiß abwaschen konnten. Und wir haben tatsächlich auch gesehen, wie am anderen Ufer des Seitenarms sich so ein Junge gewaschen hat abends, dann der da wohl gewohnt hat. Das heißt, die waschen sich da auch drin. Also so schlimm kann es nicht sein. Und es war auch echt nötig, sich da abkühlen zu können, denn die Temperaturen sind weiterhin heiß gewesen. Fast noch heißer hatte ich den Eindruck. Also die ganze Zeit in Kambodscha sind die Temperaturen nachts nicht unter 25 Grad gefallen und tagsüber hat es schon so 36, 37 Grad immer gehabt. Also da nochmal im Fluss baden zu können, war schon sehr angenehm auf jeden Fall.
Ja, ich habe es gerade gesagt, dass diese Dörfer da am Mekong-Ufer also schon recht abgelegen sind, aber danach, als wir uns dann vom Mekong verabschiedet haben, dann ging es erstmal so richtig ins Niemandsland, würde ich mal sagen. Da war dann 65 Kilometer Schotterpiste angesagt, oft wirklich einfach schnurgeradeaus durch das relativ flache Land hier. Und links und rechts der Straße war dann eine Mischung aus Savanne und Urwald. Das heißt, manche Abschnitte hatten tatsächlich relativ dichten Bewuchs. Da war dann wirklich quasi eine Wand aus Grün direkt neben der Straße, auf beiden Seiten der Straße. Ansonsten aber vor allem so, ja, schon Bäume überall, soweit das Auge reichte, aber relativ wenig Buschwerk und die Bäume, die standen auch so ein bisschen in einem größeren Abstand, als es jetzt für einen ordentlichen Wald üblich wäre. Also ja, deswegen denke ich, trifft der Begriff Savanne eben ganz gut zu. Hier und da gab es da auch mal eine Holzhütte am Wegesrand, aber wirklich nur alle paar Kilometer und meist dann auch verlassen. Menschen waren da keine. Das heißt, das war schon wirklich, das war dann wirklich richtig Pampa. Da haben echt nicht viele Leute gewohnt auf diesen 65 Kilometern, wenn überhaupt. Also da ist man wirklich auch mal Dutzende von Kilometern am Stück gefahren, ohne dass da irgendwelche Menschen am Straßenrand gewohnt haben. Das heißt auf jeden Fall auch, dass man schon ein bisschen gucken sollte, dass man da genug Wasser dabei hat. Aber das heißt halt auch, dass wir durchaus das gefunden haben, was wir uns da erhofft hatten. Also Ruhe, Abgeschiedenheit, Natur, auch halt einfach so eine Landschaft, die wir bisher noch irgendwie überhaupt nicht hatten auf dieser Tour. Also ne, so wie ich es halt gerade beschrieben hatte, diese Savannenlandschaft, gut, in Laos hat man es jetzt so ein bisschen, aber hier jetzt nochmal ein bisschen abgeschiedener und so. Also ja, das war auf jeden Fall ziemlich cool und interessant, das zu sehen. Und es war halt auch echt eine gute Straße. Also es war zwar Schotter, aber es war sehr feiner Schotter. Es war gut geebnet und verfestigt. Es war wirklich wunderbar sanft zu fahren. Es gab Washboard hier und da, aber eigentlich nur echt relativ wenig und man hatte meistens irgendwo eine Spur auf der Straße, also fast immer eigentlich hatte man irgendwo eine Spur auf der Straße, wo man ohne Washboard fahren konnte. Also fürs Fahrrad wirklich braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen über die Straßenqualität, auch wenn da kein Asphalt ist, ist es eigentlich zum Fahren eigentlich kaum schlechter, als wenn dort Asphalt wäre.
Der einzige Nachteil der Straße halt bei der ganzen Hitze und vor allem Trockenheit ist es halt sehr staubig. Das heißt, wenn da mal ein Auto gefahren kommt, wird man komplett eingestaubt auf jeden Fall. Aber zum Glück kam so immer höchstens ein Auto alle halbe Stunde und dadurch ist es einigermaßen erträglich. Und ja, man muss ja sagen, auf den Fotos sieht dann diese orange-rote Farbe der Straße schon auch ein bisschen besser aus als der schwarze oder graue Asphalt. Ja, zur Mittagspause haben wir uns ein schattiges Plätzchen in dem lichten Wald am Straßenrand gesucht, wobei wir aber darauf geachtet haben, dass wir immer auf irgendwelchen benutzten Pfaden bleiben, also wo man sieht, dass da in den letzten, weiß ich nicht, 30 Jahren jemand gefahren ist auf jeden Fall, denn nach wie vor gibt es in vielen Teilen Kambodschas halt Minengefahr, auch wenn viel geräumt wurde von den Minen, kann es halt immer noch sein, dass hier und da welche noch sind. Kommen wir nachher noch dazu, woher die Minen kommen. Das erklärt uns Tizian dann im Hintergrundteil. Jedenfalls mittags haben wir an dem Tag dann gekocht, obwohl es zu heiß war. Aber wir wussten ja, wenn man abends kocht, ist das noch viel schlimmer. Weil wenn man dann was Warmes noch isst, kurz bevor man ins Zelt gehen muss, weil die Mücken kommen oder aus sonstigen Gründen, schwitzt man nur noch mehr, weil man den Körper ja von innen aufheizt. Und deswegen dachten wir, ja, kochen wir lieber mittags. Ja, und während wir da saßen und gekocht und gegessen haben, gab es so ein paar Störenfriede, die uns das Leben dann ein bisschen schwer gemacht haben. Und zwar diesmal wieder die Bienen. Also es gibt ja verschiedene Arten von Bienen, tausende verschiedene Arten. Und entsprechend sehen die hier jetzt, die wir gesehen haben, ein bisschen anders aus als die westlichen Honigbienen, die es bei uns zu Hause so gibt. Anfangs dachten wir eigentlich erstmal, das wären so Pseudobienen, also irgendwelche Fliegen, die sich irgendwie des Mimikries bedienen und so aussehen wollen wie Bienen. Also am Anfang waren nur wenige da und dann haben sie wahrscheinlich die Botschaft weitergeleitet, dass da so ein paar schwitzige Menschen da sitzen, die sich schön ablecken und ihr Wasser da bekommen können. Jedenfalls saßen dann irgendwann ganz, ganz viele da und haben uns umschwärmt, um unseren Schweiß zu lecken. Da waren sie total scharf drauf auf jeden Fall und saßen dann zu Dutzenden gleichzeitig auf unseren Armen und auf unseren Beinen und haben da geleckt, während wir gegessen haben und wurden dabei immer mehr. Aber die waren eigentlich recht friedlich. Also mich haben sie eigentlich gar nicht so gestört am Anfang. Ich habe halt einfach weiter gegessen, habe mich nicht zu schnell bewegt und sonst was. Und die sind halt auch nicht wie da in Laos in unsere Sandalen reingekrabbelt oder direkt unter das T-Shirt, sondern waren eigentlich immer nur halt dort, wo unsere Haut auch sowieso offen war. Es war insofern eigentlich in Ordnung. Aber irgendwann warst du dann doch ein bisschen genervt und hast angefangen, die zu schnipsen. Und aus irgendeinem Grund, kurz danach, wurden wir beide dann mal von welchen gestochen. Die waren bestimmt genervt davon, dass du angefangen hast, die zu schnipsen und wurden dann aggressiv.
Ja, als ob, nur weil ich da mal 2, 3 Bienen weggeschnipst habe, heißt es noch lange nicht, dass dann plötzlich alle da anfangen, uns zu stechen. Oder meinst du, das waren genau die, die ich zuvor weggeschnipst hatte?
Es waren bestimmt genau die. Jedenfalls haben wir beide dann einen Stich abbekommen und da haben wir dann erst so richtig gemerkt, dass das tatsächlich richtige Bienen sein müssen und nicht irgendwelche Pseudobienen, die gar nicht stechen können. Und da, ab dem Punkt, waren wir dann auch nicht mehr so happy, dass die überall auf uns rumsaßen die ganze Zeit. Eigentlich war der Plan gewesen, dass wir da in diesem Schatten die Mittagshitze so ein bisschen aussitzen, also noch ein paar Stündchen eigentlich da rumlungern zumindest, wenn nicht gar da zelten. Aber ja, nach diesem Erlebnis haben wir uns dann gedacht, das halten wir hier nicht die ganze Zeit aus und haben uns dann halt doch etwas widerstrebend entschieden, schnell zusammenzupacken und der Hitze dann doch noch ein bisschen weiter zu trotzen und weiterzufahren.
Ja, immerhin haben wir dadurch dann ja, dadurch, dass wir dann da weitergefahren sind, noch am selben Tag auch wieder Asphalt erreicht. Und also tatsächlich waren dann eigentlich alle übrigen Straßen, die wir ab dann in Kambodscha gefahren sind, asphaltiert, die da halt so die Dörfer und die kleinen Städtchen in dem äußersten Norden von Kambodscha da verbinden, nahe der Grenze zu Thailand. Das heißt, wir waren dann damit auch wieder so zurück in Zivilisation, jedenfalls in sehr moderater Zivilisation, muss man sagen. Also es gab halt dann einfach wieder Häuschen am Straßenrand und ansonsten eigentlich auch dann deutlich weniger diese Savannenlandschaft, sondern halt stattdessen doch auch viele braune Felder und Äcker oder auch Plantagen, also kleinere Plantagen, muss man sagen, jetzt nicht irgendwie kilometerweit, aber man sah halt zumindest mal kleinere Plantagen, zum Beispiel von Cashewbäumen.
Ja, das war ganz interessant. Wir haben es erst nicht so richtig erkannt, aber dann, als wir ein bisschen näher gekommen sind, hat man halt gesehen, die haben so rote Früchte gehabt, teilweise noch gelbliche, aber so richtig reif, glaube ich, dann so rote Früchte. Und darunter hing dann so ein grünes Zipfelchen, was im Grunde wie eine vergrößerte Cashew-Nuss aussieht. Und ich vermute einfach, dass dann in diesem grünen Ding die eigentliche Cashew-Nuss drin ist. Und tatsächlich kann man aber diese roten Früchte, die da drüber sind, scheinbar auch essen. Aber die sind so verderblich, dass man die nicht lange transportieren kann. Und deswegen kennt man die bei uns in Europa gar nicht, weil die halt nicht international verkauft werden, sondern hier direkt weiterverarbeitet werden.
Ja, leider hast du das erst jetzt rausgefunden, sodass wir das noch nicht probieren konnten. Ich hoffe mal, wir kommen nochmal in welchen vorbei. Kann man, das heißt, wenn sie rot sind, wenn wir im nächsten Cashewbaum vorbeikommen, können wir mal in so ein rotes Ding reinbeißen mit Schale? Oder wie funktioniert das?
Uff, ich weiß jetzt nicht, ob mit Schale, aber im Prinzip kann man das Ding roh essen, ja. Können wir mal schauen, ob wir noch was finden. Ja, was es außerdem zuhauf gibt, Mangos. Also eigentlich ist es ja schon seit Zentralvietnam so gewesen, dass die Mangos bei uns die Ananas als lokale Frucht Nummer 1 ersetzt haben. Oder vor allem bei dir, du hast deinen Mangokonsum da innerhalb kürzester Zeit von 0 Mangos auf 4 Mangos pro Tag gesteigert.
Also ja, es ist wahrscheinlich nicht übertrieben, wenn man sagt, dass ich in den letzten 4 bis 6 Wochen wahrscheinlich mehr Mangos gegessen habe als in meinem gesamten Leben zuvor.
Ja, und die konnte man da dann ja auch überall für teils weniger als 1 Euro pro Kilo kaufen. Also konnte man da auch richtig zuschlagen. Aber die ersten Mangobäume, die haben wir tatsächlich erst in Laos gesehen. Und auch jetzt in Kambodscha gab es die überall. Also wild eigentlich nie. Also meistens standen die auf Privatgrundstücken einfach so rum, so vor den Stelzenhäuschen, schön als Schattenspender noch. Und da hingen dann so Mangos dran oder teilweise sind die auch schon runtergefallen oder teilweise haben die Leute mit irgendwelchen langen Stäben und Stöcken und Gerätschaften die gepflückt. Und ja, wir wollen ja natürlich den Leuten ihre Ernte nicht streitig machen und da pflücken wir nicht bei irgendwelchen Privatgrundstücken Mangos runter. Aber hier in Kambodscha gibt es eine andere Option, kostenlos an Mangos zu kommen, denn wir haben im Prinzip Containert, also Dumpster-Diving betrieben, beziehungsweise die kambodschanische Version davon. Hier gibt es ja keine Mülleimer, keine Müllcontainer, wo man irgendwie noch gute Lebensmittel rausfischen kann. Aber hier wird ja der Müll einfach quasi am Straßenrand abgeladen und ja, da finden wir dann auch immer wieder am Straßenrand einfach so einen Haufen Mangos, der da rumliegt, der da offenbar entweder vom LKW gefallen ist oder explizit dahin geschmissen wurde.
Also neben dem ganzen Plastikmüll ab und zu auch Müll, der ein bisschen für Freude sorgt auf unserer Seite.
Ja, und auf den ersten Blick sehen die dann zwar oft faulig aus, aber wenn man genau hinschaut, sind da immer auch welche dabei, die noch gut sind.
Ja, die waren dann teilweise vielleicht nicht ganz so groß oder manchmal auch ein bisschen unförmig gegenüber denen, die man jetzt hier vielleicht auf dem Markt kaufen könnte. Also wahrscheinlich erfüllen die irgendeine kambodschanische EU-Verordnung nicht oder so und werden deswegen am Straßenrand entsorgt. Aber die waren trotzdem absolut lecker und sehr genießbar, hat uns dann sehr gefreut.
Ja, und gefreut hat uns auch, dass trotz, dass es immer zunehmend besiedelter wurde gegen Ende in Kambodscha, wo wir lang gefahren sind, war auch auf den asphaltierten Straßen eigentlich nie viel los. Also wenn, dann eher so Roller oder wieder diese halbierten Traktoren, die wir ja in der letzten Episode schon beschrieben hatten, die wir in Laos schon gesehen hatten. Aber eigentlich fast keine Autos, mal so ein Jeep hier und da. Erst am übernächsten Tag, nachdem wir eben die Asphaltstraße erreicht hatten, als wir uns dann der Provinzhauptstadt an Long Veng ein bisschen genähert haben, kamen dann auch noch ein paar wenige LKW dazu. Aber es ging eigentlich immer noch ganz gut zu fahren. Also die Straße war auch breit genug und vor allem auch ganz gut asphaltiert auf jeden Fall.
Ja, außerdem ist ja das Land hier auch weiterhin ziemlich flach gewesen. Also man könnte ja fast schon sagen, Kambodscha hier ist so quasi das Ungarn Südostasiens. Und ja, alles in allem eben wenig Verkehr, Asphalt, wenn nicht Asphalt, immer noch gut befahrbar und ziemlich flach. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann ist das hier echt eigentlich ganz gut geeignet gewesen, um mit dem Rad hier flott voranzukommen in Richtung Westen, wie es ja eben auch unser Ziel war. Das Einzige, was halt halt ein bisschen hinderlich ist, aber das ist natürlich hier überall so in der Region, egal wo man lang gefahren wäre, ist halt die Hitze. Wir haben tatsächlich dann auch entsprechend versucht, unseren Rhythmus immer noch ein Stückchen weiter vielleicht nach vorne zu verschieben. Also sind wirklich teils um 19 Uhr ins Bett gegangen, haben den Wecker mittlerweile auch schon vor 5 Uhr gestellt manchmal und versuchen dann halt wirklich mit Sonnenaufgang, also 6 Uhr geht die Sonne auf, so um den Dreh loszukommen. Und dann haben wir halt manchmal dann auch schon, wenn man eben so gut vorankommt auf den flachen Straßen, auf den flachen Asphaltstraßen, haben wir halt auch schon mal mittags so unsere 50, 60, 70, 80 Kilometer auf dem Tacho. Und jetzt haben wir zuletzt uns dann eben auch immer mal wieder ein günstiges Gästehaus dann gesucht, um dann die heiße Tageshälfte einfach im klimatisierten Zimmer zu verbringen und so dann auch durchaus noch ein bisschen produktiv nutzen zu können, zum Beispiel eben hier für Podcastarbeit, für diese Podcast-Episode.
Ja, das klingt jetzt so positiv, aber andersrum betrachtet, wenn man halt auch einen Zeltplatz schon mittags findet, weil man sagt, man fährt nachmittags nicht weiter und bleibt da halt dann am Zeltplatz, dann kann man halt einfach nichts arbeiten und sich eigentlich auch nicht so richtig erholen, außer man hat vielleicht einen Mekong noch nebendran, wo man reinspringen kann, weil es halt einfach so heiß ist, dass man eigentlich nichts machen kann. Bei der Hitze und nachts sich vor allem nicht so richtig erholen kann. Wenn es halt nicht unter 25 Grad warm ist, dann kann man nicht so gut schlafen und weiß ich nicht. Ich glaube, nach 2 Tagen oder 2 Nächten bei der Hitze war ich dann auch schon ziemlich K.O. und froh, dass wir dann ein klimatisiertes Zimmer hatten, die dritte Nacht, um dann wieder mal ein bisschen besser schlafen zu können.
Ja, also insgesamt 4 Tage sind wir jetzt hier zunächst an der laotischen und dann vor allem an der thailändischen Grenze entlang nach Westen gefahren, innerhalb von Kambodscha, immer ganz hoch im hohen Norden von Kambodscha entsprechend und haben jetzt eben An Long Veng erreicht, Provinzhauptstadt und vor allem bekannt als letzter Rückzugsort der Roten Khmer, die hier noch bis weit in die 1990er Jahre hier eine Hochburg hatten und hier auch geherrscht haben in dieser Provinz und von hier aus quasi ihren Guerillakrieg und so versucht haben zu führen. Und da sieht man auch noch das eine oder andere Überbleibsel davon aus dieser Zeit. Aber bevor wir dazu kommen, was wir jetzt da genau noch davon gesehen haben, erstmal noch ein bisschen Hintergrund. Wer waren nochmal die Roten Khmer genau und wie kam es, dass sie sich hier in dieser Region zurückgezogen haben? Dazu haben wir einen kleinen Hintergrundteil aufgenommen, um das eben mal ein bisschen tiefergehend zu beleuchten. Ah, stopp. Ja, eigentlich wollten wir jetzt gerade diesen Einspieler hier einspielen, aber wir waren schon die ganze Zeit etwas abgelenkt davon, dass beim Mülleimer irgendwas geknistert hat im Plastik. Und ja, jetzt, nachdem wir eigentlich fertig waren mit der Aufnahme, habe ich mal kurz nachgeschaut, ob das jetzt mal wieder irgendeine Kakerlake ist oder so, die man hier entfernen muss. Kam jetzt doch hin und wieder mal vor in den letzten Guesthouses. Aber nein, es war ein kleiner Gecko, der sich an den Überresten unserer Mango, die da im Mülleimer drin war, gütlich getan hat. Ich hatte dann erst den Eindruck, dass er den Mülleimer gar nicht mehr hochkommt von innen quasi. Und dachte ich, na gut, dann trage ich jetzt halt den Mülleimer raus irgendwie da auf den Flur oder auf den Balkon und lasse ihn da frei. Aber als ich dann den Mülleimer versucht habe, durchs Zimmer zu tragen,
kam der Gecko rausgesprungen und ist unter eine unserer Fahrradtaschen geschlüpft. Also ja, da ist er jetzt.
War zugegebenermaßen auch ein bisschen doof zu denken, dass der aus dem Mülleimer nicht rauskommt. Ich meine, ein Gecko. Neulich habe ich noch auf Wikipedia nachgelesen, dass die sogar kopfüber auf Glasscheiben haften können und da entlang laufen können. Dann werden sie wohl aus so einem Mülleimer rauskommen. Also hätte man sich eigentlich schon denken können. Trotzdem immer noch besser als eine Kakerlake, würde ich sagen. Also jedenfalls irgendwie sympathischer. Ich meine, an sich macht eine Kakerlake auch nicht mehr als ein Gecko. Aber ist halt nicht so süß wie ein Gecko. Und naja, jetzt schauen wir mal, dass wir alle unsere Taschen auf jeden Fall gut zumachen, wenn wir heute schlafen gehen. Ich weiß nicht, ob wir den Gecko hier noch rausbekommen, aber schauen wir mal, ob er uns heute Nacht im Bett irgendwie über die Stirn läuft. Na gut, so, jetzt weiter mit dem Hintergrundteil zu den Roten Khmer. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Stimmungsbruch, aber damit müsst ihr jetzt halt leben. Heute ist Kambodscha ein Königreich, also genau genommen eine parlamentarische Monarchie. Das heißt, es gibt schon Wahlen, demokratische im Prinzip, mehr oder weniger. König ist jetzt aktuell ein gewisser Herr Norodom Sihamoni. Der wiederum ist Sohn von Norodom Sihanouk, nachdem ist übrigens auch die fünftgrößte Stadt des Landes benannt, Sihanoukville. Hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man in Südostasien unterwegs war. Ja, und dieser Sihanouk, also der Vorgänger vom aktuellen König, der Vater, lebte von 1922 bis 2012 und der hat schon recht turbulente Zeiten seines Landes mitgemacht. Für ihn persönlich hat es damit angefangen, dass er bereits im Alter von 18 Jahren zum König ausgerufen wurde. Das war 1941. Damals war Kambodscha nicht nur ein Königreich, sondern gleichzeitig auch eine französische Kolonie, beziehungsweise Teil einer französischen Kolonie. Also dieses Königreich war quasi eine Verwaltungseinheit innerhalb der Gesamtkolonie Französisch-Indochina. Und entsprechend waren die kambodschanischen Könige mehr oder weniger französische Marionetten. Also Sihanouk wurde eben auch von der französischen Kolonialverwaltung eingesetzt als König, die damals während des Zweiten Weltkriegs ja dem Vichy-Regime unterstand. Und naja, die haben sich halt für den jungen Sihanouk entschieden, wohl auch in der Hoffnung, den jungen König dann eben leicht kontrollieren zu können. Allerdings hat das dann letztlich nur so mittelgut funktioniert. Sihanouk ahnte nämlich im Indochina-Krieg zwischen Frankreich und Vietnam die französische Niederlage voraus und hat dann quasi präventiv schon mal, als er gesehen hat, dass die Franzosen da den Bach runtergehen, einseitig die Unabhängigkeit Kambodschas von Frankreich erklärt. Und nachdem Frankreich dann Vietnam militärisch verloren hatte im Indochina-Krieg, haben die Franzosen dann auch auf der Indochina-Konferenz 1954 auch dann die anderen Teile der Gesamtkolonie französisch Indochina aufgegeben und dadurch dann unter anderem eben auch Kambodscha quasi in die Unabhängigkeit entlassen, die es ja sowieso vorher schon proklamiert hatte. Kambodscha war dann auch das einzige Land der Gesamtkolonie oder der ehemaligen Gesamtkolonie Indochina, die in der Indochina-Konferenz vereinbarten Wahlen dann auch tatsächlich durchführte. Und König Sihanouk wollte dabei nicht nur der Grüß August sein von dem neuen Kambodscha, sondern die Politik auch aktiver mitgestalten. Und deswegen hat er dann das Königsamt, den Königstitel 1955 seinem Vater überlassen, ist quasi zurückgetreten oder hat den Titel halt einfach abgegeben an seinen Vater und dann eine Partei gegründet, mit denen er an den Wahlen teilnahm, aktiv selbst und die Wahlen dann auch haushoch gewonnen hat. Jetzt hängt es ein bisschen davon ab, in welchen Quellen man nachliest. Also ich habe da durchaus gehört, dass dieser Wahlsieg auch auf Wahlmanipulationen zurückzuführen ist. Also jetzt nicht wirklich demokratisch war. Ich habe aber durchaus auch gehört, dass Sihanouk gerade unter der Landbevölkerung einfach wirklich sehr, sehr beliebt war. Also man muss eigentlich fast sagen, mehr als nur einfach beliebt. Er wurde wohl wirklich geradezu als Gottkönig verehrt, weil er halt von vielen Leuten auch sogar als direkter Nachfahre der Gottkönige des mittelalterlichen Angkorreiches betrachtet wurde. Allerdings sahen das natürlich nicht unbedingt alle Bevölkerungsteile so, also gerade so die Studenten und die städtische Mittelschicht, denen stieß so diese gottgleiche Verehrung ein bisschen eher ja, säuerlich auf, sage ich mal, und daraus speiste sich jetzt auch fortan ein gewisser Zulauf zu oppositionellen Gruppierungen, auch zu den extremen Rändern, also rechts und links, und ja, letztlich wurden dann vor allem die Linken bedeutend, also die kommunistischen Gruppierungen, muss man sagen, und die wurden dann später eben bekannt unter dem Namen, unter dem berühmten Namen, die Roten Khmer. Also Khmer ist ja quasi die hauptsächliche Ethnie Kambodschas, also es gibt ja Kambodschaner als Ethnie nicht so richtig, im Prinzip sind es Khmer und rot halt wegen Kommunismus. Ja, die gewannen dann also eben an Zulauf. In den 1960er Jahren gewann dann innerhalb der Roten Khmer eine Gruppe von ehemaligen Studenten aus Paris stark an Einfluss. Also keine französischen Studenten natürlich, sondern schon Kambodschaner, die aber eben für einige Jahre in Paris studiert hatten und dann zurückgekehrt waren, sich bei den Roten Khmer, die damals noch nicht so hießen, aber dort dann quasi engagiert hatten und da dann eben an Einfluss mit der Zeit dann eben gewonnen haben in den 1960er Jahren. Und der einflussreichste unter diesen ehemaligen Pariser Studenten war Pol Pot. Den Namen hat man vielleicht auch schon mal gehört. Warum, werden wir gleich noch sehen. Sihanouk, das war ja nach wie vor quasi der starke Mann in Kambodscha zu der Zeit. Der hat dann allerdings mittlerweile schon auch angefangen, eben nicht nur demokratische Wahlen zu gewinnen, mehr oder weniger demokratische Wahlen, sondern dann eben auch die Oppositionsparteien zu unterdrücken, insbesondere eben auch die Kommunisten, also die Roten Khmer. Und die Roten Khmer gingen dann daraufhin in den Untergrund. Und naja, was passiert meistens, wenn solche linken Gruppierungen in den Untergrund gehen? Es entsteht dann eine Guerilla-Bewegung und sowas eben auch hier. Also die Anhänger, die Kommunisten, die man dann eben als Rote Khmer irgendwann bezeichnete, die wurden dann eben von einer politischen Partei zu einer Guerilla-Bewegung. Parallel dazu fand zur gleichen Zeit der Vietnamkrieg mit den USA statt in Vietnam. Hatten wir ja bereits in Episode 73 so ein bisschen beschrieben, dass da dann eben allerdings auch aufgrund der Ho Chi Minh-Pfade eben halt auch die Nachbarländer Vietnams, also Laos und Kambodscha, in den Krieg mit hineingezogen wurden. Sihanouk, weiterhin da eben Regierungschef, als sein Vater starb, hat er dann auch wieder den Königstitel angenommen. Der hat da versucht, Kambodscha irgendwie möglichst schadlos durchzubringen, indem er auf der einen Seite den kommunistischen Vietnamesen den Schmuggel entlang der Ho Chi Minh-Pfade auch eben durch Kambodscha erlaubt hat. Gleichzeitig hat er aber auch versucht, zeitweise jedenfalls die Beziehung zu den USA durchaus aufrechtzuerhalten. Und nach außen hin hat er halt einfach gesagt, ja, wir sind neutral und wir haben damit nichts zu tun mit diesem Krieg da drüben und hat eben versucht, sein Land halt möglichst irgendwie rauszuhalten aus der ganzen Sache. Letztlich hat aber dieses Austarieren der verschiedenen Mächte, der verschiedenen Lager nur dazu geführt, dass im Osten von Kambodscha irgendwann halt einfach der Vietcong, also die kommunistischen Vietnamesen, die Roten Khmer, die kommunistischen Kambodschaner, die US Air Force und die eigentliche kambodschanische Armee unter Sihanouk, dass die halt einfach ja, jeweils alle quasi ganz fein austariert einfach gegen alle anderen gekämpft haben. Also riesen Chaos. Schließlich hat dann der General Lon Nol Sihanouk aus dem Amt geputscht angesichts dieses Desasters, kann man wahrscheinlich schon sagen, auch im Osten von Kambodscha. Und das hat vor allem die Amerikaner sehr gefreut, denn Lon Nol ging nun deutlich stärker, als Sihanouk es zuvor getan hatte, gegen den Vietcong und dessen Ho Chi Minh-Schmuggelpfade auf kambodschanischem Grund vor. Auch da wurde immer wieder gemunkelt, ob die CIA vielleicht bei diesem Putsch durch Lon Nol seine Finger im Spiel hatte, aber letztlich konnte es nie wirklich nachgewiesen werden. Aber sie, ja, es war auf jeden Fall sicherlich eine frohe Nachricht für die Amerikaner. Lon Nol wurde dann entsprechend auch unterstützt von den Amerikanern und Sihanouk war während des Putsches bereits in China und das wurde dann quasi zu seinem Exil, der blieb dann einfach dort und hat sich dann in dem Versuch dadurch die Macht in Kambodscha wieder zurückzuerlangen mit den alten Feinden der Roten Khmer verbündet. Damit war die Symmetrie der Gegensätze wieder, zumindest teilweise wiederhergestellt. Das heißt, es gab kein austariertes Gleichgewicht zwischen allen. Also es hat nicht mehr jeder jeden gehasst, sage ich mal. Sondern jetzt gab es wieder so eine gewisse Zwei-Seiten-Bildung. Also Lon Nol, die Regierung aktuell und die USA auf der einen Seite. Und Sihanouk und die Roten Khmer und der Ostblock, vor allem China, auf der anderen Seite. Allerdings mit den vietnamesischen Kommunisten unter Ho Chi Minh wollten sich die Roten Khmer auch nicht so recht verbrüdern. Also aus irgendeinem Grund bestand da so ein Misstrauen, vielleicht einfach, weil der nächste Nachbar immer so ein bisschen der Schlimmste ist. Also es war halt schon so, dass sich die Vietnamesen einfach so ein bisschen als Hegemon in der Region sahen oder jedenfalls in Zukunft gerne das sein wollten. Und das haben die Roten Khmer einfach als Imperialismus betrachtet. Die Roten Khmer, die strebten eher nach radikaler nationalistischer Autarkie, wollten also mit den Nachbarn eher nicht so viel zu tun haben und verabscheuten einfach den Gedanken, dass man halt irgendwie vielleicht irgendwann der kleine Bruder Vietnams werden könnte. Und deswegen hat man eben die vietnamesischen Kommunisten recht misstrauisch beäugt. Allerdings auf der anderen Seite natürlich Militärhilfe wurden durch trotzdem immer dankend angenommen. Außerdem war es so, dass Sihanouk, jetzt eben gewechselt ins Lager der Roten Khmer, wie gerade gesagt, von der Landbevölkerung in Kambodscha immer noch ziemlich verehrt wurde. Und als er jetzt eben dazu aufrief, sich dem Widerstand der Roten Khmer gegen Lon Nol anzuschließen, wuchs dann diese Guerillatruppe der Roten Khmer von 6.000 auf über 50.000 Kämpfer an. 1970 eroberten die kommunistischen Nordvietnamesen große Teile Ostkambodschas, die zuvor eben quasi von der Armee Lon Nol kontrolliert wurde. Also die Lon Nol hat quasi das Land verloren als Einflussbereich. Daraufhin haben dann aber die Amerikaner Lon Nol unterstützt. Die waren ja auf seiner Seite, haben dann schwere Bombenangriffe geflogen auf Kambodscha, bei denen bis zu 150.000 Menschen ums Leben kamen. Und das waren eben gerade wieder diese Bombenangriffe, die die einfache Bevölkerung noch schneller in die Arme des Widerstands der Roten Khmer getrieben hat. Und entsprechend stieg dann deren Zahl weiter an. Gerade eben haben wir noch von 50.000 Kämpfern geredet. 1973 waren es bereits 220.000 Mitglieder der Roten Khmer. Und angesichts dieses Zuwachses gelang es dann eben den Roten Khmer schließlich auch 1975 die Hauptstadt Phnom Penh einzunehmen. Lon Nol floh und ging dann ins Exil in die USA. Ja, die Roten Khmer haben das Land dann also übernommen. Die Details dieser Herrschaft der Roten Khmer, die wollen wir hier so ein bisschen überspringen, einfach weil das so ein bisschen der Teil der Geschichte ist, der allgemein, habe ich den Eindruck, noch am bekanntesten ist. Also braucht man den jetzt hier nicht nochmal wiederkäuen. Vielleicht nur so viel, paar Fakten, paar Stichpunkte. Die Roten Khmer, die hatten ja eben so ein bisschen so einen Steinzeitkommunismus als Ideologie, haben dann alle Intellektuellen umgebracht, alle Stadtbewohner aufs Land vertrieben, wo sie als Bauern arbeiten mussten. Es sollte halt wirklich einfach nur ein Bauernstaat werden. Quasi die Städte wurden völlig entvölkert, Geld wurde abgeschafft, Bücher wurden verbrannt, alle Leute in Kambodscha mussten eine einheitliche Kleidung tragen. Und ja, es gelang allerdings halt dem System vorne und hinten nicht, die Bevölkerung zu ernähren nach diesen absolut radikalen Reformen. Also es wurde einfach ja, nicht genug Lebensmittel produziert, beziehungsweise der Reis, der produziert wurde, der wurde auch häufig nach China geliefert im Austausch gegen Waffen. Und ja, so kam es dann eben dazu, dass während dieser Herrschaft der Roten Khmer man so damit rechnet, dass so 1,4 bis 2,2 Millionen Menschen gestorben sind. Und das halt bei deutlich unter 10 Millionen Einwohnern insgesamt, die Kambodscha damals hatte. Also ungefähr die Hälfte davon wurde ermordet, also aus politischen Gründen oder als Strafe für irgendwelche Regelverstöße, weil man mal 3 Reiskörner mehr gegessen hat, als einem zugeteilt wurden oder so, weil man halt gehungert hat halt ganz oft. Und die andere Hälfte, die starb dann an Hunger und Krankheiten. Sihanouk übrigens, der war dann zunächst von den Roten Khmer wieder als Staatsoberhaupt eingesetzt worden. Er war ja auch auf der Seite der Roten Khmer im Prinzip zu dieser Zeit. Auch einfach, weil das halt so ein bisschen für eine gewisse Legitimation sorgte, den alten König wieder als Staatsoberhaupt einzusetzen. Allerdings hat Sihanouk dann die Politik der Roten Khmer durchaus kritisiert. Also gerade eben dieser Steinzeitkommunismus, der halt vorne und hinten nicht funktioniert hat. Und daraufhin haben die Roten Khmer ihn dann einfach abgesetzt und unter Hausarrest gestellt. Während dieser Zeit, also während die Roten Khmer am Ruder waren, gab es immer wieder militärische Auseinandersetzungen mit den vietnamesischen Nachbarn. Und das war so außenpolitisch auf jeden Fall auch das Hauptthema von den Roten Khmer. Also in seinen Reden betonte Pol Pot immer wieder die Bedrohung durch Vietnam. Nicht zuletzt deswegen haben sie halt auch so viel Reis nach China exportiert, um Waffen zu bekommen, um dieser Bedrohung was entgegensetzen zu können. Da hatten sie einfach eine riesen Angst vor dem vietnamesischen Nachbarn. Und tatsächlich startete dann auch Vietnam um den Jahreswechsel 1978-1979 eine größere Offensive auf Kambodscha und hat dann auch Phnom Penh innerhalb von 2 Wochen eingenommen. Das heißt, nach ungefähr 4 Jahren, 1975 bis 1979, war die Herrschaft der Roten Khmer dann wieder beendet. Vielleicht noch kurz eine Anmerkung zur Geopolitik. Also jetzt auch, wie das so war mit China. China war kommunistisch, Vietnam war kommunistisch, die Roten Khmer waren kommunistisch. Ne? Trotzdem waren sie sich offensichtlich nicht alle grün. Also wie steht das alles zusammen? In den 1960er Jahren kamen sie aus verschiedenen Gründen zum sogenannten chinesisch-sowjetischen Zerwürfnis. Das heißt damit dann auch zur Spaltung der kommunistischen Bewegung. Und die meisten kleineren kommunistischen Staaten auf der Welt standen dabei eigentlich relativ eindeutig auf der Seite der Sowjetunion, nicht auf der Seite von China, auch Vietnam, also auch Ho Chi Minh oder sein Nachfolger, waren eben der Sowjetunion eher zugeneigt als China, allerdings eben nicht die Roten Khmer. Die hatten schon immer engere Beziehungen zu China gehabt als zur Sowjetunion. Außerdem mochten sie die Vietnamesen nicht. Insofern, und die Vietnamesen waren eben mit der Sowjetunion zusammen, insofern hat das ja halbwegs gepasst. Und als dann Vietnam Kambodscha jetzt eben angriff, um die Roten Khmer zu vertreiben, hat China sogar eine kleine Invasion in Nordvietnam gestartet und einige Grenzstädte besetzt, um die Roten Khmer eben zu unterstützen. Letztlich, das war dieser sogenannte chinesisch-vietnamesische Krieg, der dann letztlich aber nicht viel gebracht hat. Die Vietnamesen haben Phnom Penh trotzdem eingenommen und China hat sich dann einfach ein Stück später wieder zurückgezogen aus Vietnam. Aber man sieht da eben ganz deutlich, die Chinesen und die Vietnamesen waren sich jetzt auch nicht so grün. Die Vietnamesen waren eben auf Seite der Roten Khmer und die Vietnamesen auf der sowjetischen Seite. Und da zog sich eben doch auch irgendwie so ein Bruch durch die kommunistischen Länder hier. Ja, also Vietnamesen haben Phnom Penh eingenommen. Danach haben sie dann eine pro-vietnamesische Regierung dort installiert. Diese Regierung wurde entsprechend dann eben von Vietnam und der Sowjetunion unterstützt, aber nicht von den USA. Die waren natürlich total gegen Vietnam, gegen die kommunistischen Vietnamesen. Und eben jetzt halt auch wurde sie von China nicht unterstützt. Das heißt, hier waren die USA und China jetzt wiederum mal auf derselben Seite. War ja sowieso gerade so ein bisschen die Phase auch der Annäherung, ne, dass China da auch dann den UN-Sitz von der Republik China, also dem heutigen Taiwan, übernommen hat mit Unterstützung der USA. Naja, also China, USA, damals noch waren sie sich noch ein bisschen grüner, als sie es heute sind. 1979 gab es dann bei der UN-Generalversammlung auch eine Abstimmung und eine Mehrheit hat dafür gestimmt, inklusive Deutschland auch, dass die Roten Khmer den UN-Sitz Kambodschas behalten durften. Also auch da war quasi wieder, dass China, USA, die westliche Welt zusammen für die Roten Khmer gestimmt haben und die Sowjetunion und der Ostblock quasi außer China haben eben dafür gestimmt, dass die neue Regierung, die vietnamfreundliche Regierung in Phnom Penh, dann auch den UN-Sitz übernehmen dürfte von Kambodscha, aber das waren dann eben zu wenige und so blieb er eben bei den Roten Khmer. Also es waren zu wenige Stimmen. Ja, und das hatte dann auch wirklich ganz praktische Folgen. Also die UN-Organisationen konnten dann, weil quasi die amtierende Regierung von der UN nicht anerkannt wurde, konnten dann dem bettelarmen Kambodscha auch keinerlei Hilfe zukommen lassen und da grassierten halt Hungersnöte und dann auch noch eine Malaria-Epidemie. Und ja, das arme Land war ziemlich auf sich allein gestellt. Die Sowjetunion hat ein bisschen unterstützt, aber halt insbesondere eben nicht die UN-Organisationen, die da halt durchaus hätten viel tun können und viel Leid verhindern können. Sihanouk, der alte König, der zuletzt unter Hausarrest stand unter den Roten Khmer, der war jetzt derweil nach der vietnamesischen Machtübernahme in Phnom Penh wieder ins Exil nach Peking geflohen. Die Führungsriege der Roten Khmer, also inklusive auch Pol Pot, der war ja Bruder Nummer 1, hat man ihn genannt, also quasi der Anführer der Roten Khmer, die sind dann hinter die Grenze nach Thailand geflohen. Insgesamt flohen auch zehntausende Anhänger der Roten Khmer ins Grenzgebiet mit Thailand. Also viele auch dann, ja, viele vielleicht auch auf kambodschanischer Seite dort, wo man so ein bisschen den Fängen der vietnamesischen Regierung entkommen konnte. Aber eben ganz viele lebten auch in Flüchtlingslagern auf der vietnamesischen Seite der Grenze. Diese Flüchtlingslager, die wurden von den Roten Khmer organisiert. Die hatten also ein bisschen das Sagen in diesen Flüchtlingslagern. Aber sie wurden von Thailand und auch von UN-Organisationen unterstützt und versorgt mit, ja, mit Lebensmitteln. Also, ne, die Roten Khmer hatten ja nach wie vor Kontakte zur UN, hatten dort einen UN-Sitz. Und entsprechend wurden sie unterstützt in ihren Flüchtlingslagern. Humanitär natürlich. In erster Linie. Warum jetzt Thailand, kann man sich vielleicht noch fragen. Hatte Thailand wirklich irgendein Interesse dran, diese Steinzeitkommunisten und die Roten Khmer zu unterstützen? Jein. Also ich meine, ideologische Gemeinsamkeiten mit den Roten Khmer hatte Thailand ganz sicher keine. Aber, naja, sie fürchteten sich halt auch ein bisschen vor den Vietnamesen und vor deren angestrebter Vormachtstellung in der Region. Haben sich auch ein bisschen bedroht gesehen. Und dann halt auch wieder nach der Maxime, der Feind meines Feindes ist halt mein Freund, gehandelt und entsprechend die Roten Khmer unterstützt. Aus diesen Flüchtlingslagern in Thailand heraus wurde dann jetzt eben wieder ein Guerillakrieg aufgenommen von Seiten der Roten Khmer gegen die pro-vietnamesische Regierung in Phnom Penh. Dabei wurden auch insbesondere großflächig Antipersonenminen verlegt. Da ist Kambodscha ja auch heute noch so ein bisschen bekannt dafür als eines der Länder, das bis heute noch auch von, ja, Landminen eben ziemlich verseucht ist. Jahrelang brodelte dann dieser Bürgerkrieg bzw. dieser Guerillakrieg. Bis in die 1990er Jahre konnten die Roten Khmer Teile von Kambodscha auch unter ihre Kontrolle bringen. Also die waren durchaus auch wieder ein Stück weit erfolgreich, nicht völlig chancenlos. Halt vor allem die Provinzen entlang der thailändischen Grenze haben sie natürlich dann eingenommen, darunter eben insbesondere auch An Long Beng. In An Long Beng hatten die Roten Khmer auch einen wichtigen Stützpunkt, quasi so eine Art Hauptquartier. Das dürfte dann einige Zeit lang auch nicht nur der Lebensmittelpunkt von Pol Pot gewesen sein zu der Zeit, sondern auch von den Personen Son Yen und Tha Mok. Beides waren hohe Funktionäre der Roten Khmer. Son Sen war während der Herrschaft der Roten Khmer Verteidigungsminister gewesen. Tha Mok war General gewesen und galt zeitweise als Nummer 3 in der Hierarchie der Roten Khmer. Also die drei, die hatten jetzt eben hier ihren Lebensmittelpunkt in An Long Beng zu dieser Zeit. Und Pol Pot war dann langsam alt, allerdings auch schon, hat gesundheitliche Probleme bekommen, wahrscheinlich auch einen Schlaganfall erlitten. Und nach ging dann die oberste Führung Mitte der 90er Jahre, der 1990er Jahre, von Pol Pot auf Tha Mok über. Pol Pot wurde aber weiterhin quasi konsultiert. Der hatte schon weiterhin noch was zu sagen in der Bewegung. Während des Guerillakriegs gab es auch immer wieder Verhandlungen, unter anderem mit der Regierung in Phnom Penh natürlich direkt. Die wurden dann von verschiedenen ausländischen Mächten vermittelt, diese Verhandlungen. es gab auch mal irgendwie Friedensabkommen oder Waffenstillstandsabkommen oder so, aber letztlich waren die alle nicht besonders fruchtbar. Also letztlich haben sich die Roten Khmer dann auch ja geweigert, den Abkommen zu folgen und die Waffen abzulegen und so. Deswegen hat das alles nicht so wahnsinnig viel genutzt und gebracht und Auswirkungen gehabt. Allerdings hat es so ein bisschen doch dazu geführt, dass die Führungspersonen innerhalb der Roten Khmer halt in ein bisschen gespalten waren, weil die halt in unterschiedlichem Maße zur Kooperation und zu Kompromissen mit Phnom Penh bereit waren. Das heißt, ja, entlang dieser Linien, manche wollten mehr kooperieren, manche waren Hardliner und wollten kämpfen. Das hat halt so ein bisschen Zwietracht und Spaltung und für Spaltung gesorgt innerhalb der Roten Khmer. Das ging so weit, dass Pol Pot 1997 Son Sen mitsamt 13 von seinen Familienangehörigen umbringen ließ. Auch mehrere Kleinkinder waren da wohl darunter. Ja, aber das war wohl ein Fehler von Pol Pot. Da hat er sich, ja, dürfte er sich ein bisschen verkalkuliert haben. Denn das führte dazu, ja, damit hat er sich keine Freunde gemacht innerhalb der Roten Khmer. Die Stimmung ist gekippt gegen Pol Pot. Und letztlich hat Ta Mok ihn dann festnehmen lassen und hat dann eben, ja, Pol Pot wurde dann in einem Schauprozess zu lebenslanger Haft verurteilt von den Roten Khmer selbst, wenn man so möchte. 1998 eroberten dann Regierungstruppen, also quasi aus Phnom Penh, die Stadt An Long Veng, also wo jetzt eben hier zu dieser Zeit der Hauptsitz der Roten Khmer war. Und die Roten Khmer mussten dann entsprechend wieder fliehen bis kurz vor die thailändische Grenze, haben dabei ihre Gefangenen auch mitgenommen, also auch Pol Pot wurde dann verschleppt von den Roten Khmer bis eben kurz vor die thailändische Grenze nach Norden. Und während Pol Pot dann eben dort Gefangener war, dürfte er irgendwann zu Ohren bekommen haben, dass Ta Mok ihn plante, nach Phnom Penh auszuliefern. Also Ta Mok hat halt weiterhin mit Phnom Penh auch verhandelt immer mal wieder und war froh, Pol Pot da los zu sein. Phnom Penh wollte ihn unbedingt haben und dann eben als Verbrecher, als wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit vor Gericht zu stellen. Wurde dann eben wohl auch fix gemacht. Es kam ein Wagen, der Pol Pot abtransportieren sollte, aber kurz bevor dieser Wagen vorfuhr, hat man Pol Pot tot im Bett liegend aufgefunden. Letztlich ist nicht so ganz klar, ob er sich wirklich das Leben genommen hat. Es gibt so ein paar Anzeichen dafür. Letztlich wurde er aber eben ohne Obduktion verbrannt, sodass man die Todesursache nicht sicher klären konnte. In der folgenden Zeit haben sich dann viele Roten Khmer ergeben. Also die Regierungstruppen aus Phnom Penh waren eben auf dem Vormarsch. Die Roten Khmer waren zerstritten und brachen auseinander. Viele haben sich dann ergeben, haben teilweise dann auch Immunitätsabkommen mit der Regierung in Phnom Penh geschlossen. Also quasi im Gegenzug gegen ihre Kapitulation. Da haben natürlich nicht alle mitgemacht. Andere wurden dann aber letztlich überwiegend verhaftet, verurteilt. Und sind dann oftmals im Gefängnis in hohem Alter einfach an Altersschwäche gestorben. Also auch Ta Mok zum Beispiel starb 2006 im Alter von 80 Jahren im Gefängnis. Ja, damit waren die Roten Khmer im Prinzip dann Geschichte. Bleibt vielleicht noch die Frage, was dann mit dem alten König Sihanouk passiert ist. Der hatte einige der letztlich gescheiterten Friedensabkommen zwischen den Roten Khmer und Phnom Penh verhandelt auf Seiten der Roten Khmer und hat sich da dann offenbar so kooperativ gezeigt, dass er schließlich von der Regierung nach Phnom Penh eingeladen wurde und dann wieder zum König ernannt wurde. Das heißt, man kann schon so sagen, hat einfach dann noch ein weiteres Mal die Seiten gewechselt, war da also schon auch irgendwie ein bisschen opportunistisch, blieb dann bis 2004 König, da hat er dann aus gesundheitlichen Gründen abgedankt und quasi die Macht an seinen Sohn übergeben, ist dann letztlich 2012 eben gestorben. Und ja, sein Sohn folgte ihm eben nach als König und ist eben noch bis heute König von Kambodscha.
Ja, als wir eben selber vor Ort in An Long Veng waren, sind wir trotz Hitze auch nochmal rausgegangen aus unserem Hotelzimmer und haben uns ein bisschen angeschaut, was man da noch sehen kann. Also vor allem gibt es da einen künstlichen See. Und wir haben gelesen, dass Ta Mok diesen See hat anlegen lassen. Also was wir da jetzt an diesem See gesehen haben, ist, dass da sehr viele Seerosen sind, einerseits. Und dazwischen gibt es halt einen Haufen Baumstämme bzw. Baumstümpfe von den ganzen großen Bäumen, die durch die Flutung dieser Fläche dann eben abgestorben sind. Direkt am Westufer dieses Sees steht zwischen Palmen dann auch noch Tamoks Stadthaus. Also gibt es auch so eine Tafel, die sagt, dass das Tamoks Haus war. Das Haus selber ist jetzt nicht besonders beeindruckend. Einfaches Betonhaus, also dreistöckiges Haus mit ein paar holzgeschnitzten Geländern auf den Balkonen. Aber die Lage und die Aussicht auf den See, die sind sicherlich nicht schlecht von diesem Häuschen. Und als wir da vorbeigefahren sind, gab es so ein paar Jugendliche, die dann im Haus, also im Schatten des Hauses, mit Blick durch das Holzgeländer auf den See da saßen und ein bisschen gechillt haben. Nur als wir dann eben vorgefahren sind und bei dem Haus waren, kam dann so eine Frau mit dem Roller hinter uns hergefahren und wollte irgendwie $3 haben. Wir haben gefragt, why, also wofür? Und dann hat sie uns irgendwelche komischen Zettelchen hingewedelt, so die irgendwie offiziell aussahen. Und keine Ahnung, ob sie das jetzt wollte, um ins Haus zu gehen oder nicht. Wir sind dann halt einfach wieder weggefahren, weil es sah jetzt nicht so aus, als könnte man in dem Haus noch irgendwas anderes sehen als leere Räume.
Ja, wir hatten ja gesagt, dass sich die Roten Khmer ganz am Ende ihrer Zeit dann aus Anlong Veng auch zurückziehen mussten in die Berge, direkt an die Grenze zu Thailand, also wirklich in die unmittelbare Grenzregion. Und ja, wie der Zufall das halt so will, sind wir ja auch in Richtung Thailand unterwegs. Wir wollen ja auch mittelfristig nach Thailand, also haben wir uns entschieden, wir folgen ihrem Weg, dem Weg der alten Roten, dem Fluchtweg quasi der Roten Khmer damals. Und also es ist so, dass hier so generell sowohl Kambodscha als auch Thailand beidseits der Grenze ziemlich flaches Land ist, also wirklich Quadratkilometer über Quadratkilometer einfach relativ flaches Farmland, haben wir auch so erzählt, deswegen waren ja auch die ganzen Straßen flach, die wir zuletzt da gefahren waren. Allerdings ist es so, dass das kambodschanische Flachland auf ungefähr 50 Metern über dem Meeresspiegel liegt und das thailändische hingegen auf ungefähr 200 Metern über dem Meeresspiegel. Das heißt, es geht bergauf, wenn man von Kambodscha nach Thailand möchte, aber es geht tatsächlich nicht nur diese Differenz von 150 Höhenmetern bergauf, denn genau auf der Grenze liegt noch ein langer, schmaler Gebirgszug, dessen Hauptwasserscheide auch dann tatsächlich die Grenze genau definiert. Der ist so ungefähr 350 Meter über dem Meeresspiegel hoch und der ist wirklich nur wenige Kilometer breit, Handvoll Kilometer. Und das heißt, man fährt auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite runter, wenn auch nicht mehr ganz so weit runter. Und ja, wir kommen dann also von Süden, von Anlong Veng, fahren über das komplett flache Land auf diesen Gebirgszug zu. Es sind nur noch ungefähr 10 Kilometer von Anlong Veng bis dorthin. Und wenn man dann den Fuß erreicht hat, dann geht es plötzlich total super steil bergauf, waren auch ein paar LKW unterwegs, die wirklich auch echt nur mit 7 Kilometern pro Stunde da hochgekrochen sind, was für uns insofern den Vorteil hatte, dass ich mich damals tatsächlich mal an so einem LKW festhalten konnte. Habe ich ja schon immer mal versucht auf dieser Tour und kurzzeitig hat es auch immer mal wieder geklappt zwischendurch, aber dieses Mal hat's wirklich, konnte ich mich wirklich ein paar hundert Meter oder so an so einem LKW mal festhalten und so halb mitziehen. Ich habe zwar immer noch ein bisschen selber mitgetreten, aber es war dann doch deutlich leichter zum Treten, wenn man teilweise auch eben mitgezogen wurde. Warum? Ich meine, ich hätte mich theoretisch auch nur festhalten können, ohne selber zu treten, aber es war halt echt so steil, muss man sagen, dass ich halt dann mein ganzes Gewicht nur an meinen Fingern, wo ich mich irgendwie am LKW festgekrallt habe, über meinen einen Arm hätte ziehen müssen. Und einfach um meinen Arm dabei zu entlasten, habe ich halt einfach noch ein bisschen mitgetreten. Aber trotzdem, ich war nicht so viel schneller dadurch, aber es war doch mal eine gewisse Entlastung für meine Beine, für ein paar hundert Meter.
Während ich hechelnd hinterher gekämpft habe, weil ich mich nicht festgehalten habe. Ja, bei der Hitze, trotz dass wir so früh unterwegs waren, sehr, sehr anstrengend, dieser Aufstieg.
Ja, und Bauch, Rücken wirklich von einem quasi geschlossenen Film aus dickem Schweiß überzogen. Da hat man echt geglänzt in der aufgehenden Sonne, als man da hochgefahren ist.
Ja, und oben angekommen fährt man dann erstmal in so ein Grenzdorf, Hoam, wenn ich es richtig ausspreche. Und bei einer Seitenstraße gibt es dann so ein paar Bäume und darunter so ein kleines hüfthohes Zinndächlein über einem Sandhäufchen. Und das ist dann das Grab von Pol Pot. Haben wir aus der Ferne gesehen, aber als wir näher hingehen wollten, kam natürlich von irgendwoher wieder so ein Typ und wollte $2 haben. haben wir dann natürlich nicht gemacht, weil ein bisschen albern für das, was man da so geboten bekommt, $2 zu zahlen. Deswegen haben wir uns schon ein bisschen verarscht gefühlt und sind wieder gegangen. Aber das eigentliche Versteck der Roten Khmer hier in den Bergen, das liegt sowieso circa 10 Kilometer an der Grenze entlang dann nochmal östlich vom Grenzübergang, wo dann diese Bergkette, von der du ja vorhin geredet hast, hier auf 350 Meter Höhe so ein kleines schmales Plateau bildet. Und ja, da ist dann so eine Schotterstraße entlang geführt, eigentlich recht neu und gut ausgebaut. Also auf der kambodschanischen Seite natürlich noch, aber so grob parallel zur Grenze. Und auf halbem Weg von diesen 10 Kilometern diese Straße entlang kommen dann erstmal so ein paar Infotafeln zu den Roten Khmer, also eine Infotafel zu Pol Pot, wo dann eigentlich nur so ein paar Lebensdaten aufgelistet sind, mehr oder weniger. Also Pol Pot selbst wird in den Texten nicht wirklich verherrlicht, aber auch nicht wirklich kritisch dargestellt. Also es gab kein Wort zu all den Opfern oder Gräueltaten, die in seinem Namen begangen wurden. Dann gab es noch eine weitere Tafel zu Tamok. Da wurden immerhin einige tausend Tote genannt, für die er verantwortlich ist. Ansonsten sind da in der Gegend eben auf OpenStreetMap noch einige Häuser eingetragen, so als POIs, also Point of Interests, in denen dann eben die Roten Khmer-Führer am Ende gelebt haben sollen. Gibt es dann zum Beispiel ein Tamok-Haus, ein Son Sen-Haus und dann viele andere Häuser noch.
Ja, also offenbar würde ich jetzt jedenfalls daraus schließen, war diese Bergregion hier auch schon zu Son Sens Lebzeiten, also vor seiner Ermordung, schon ein Rückzugsort für diese Kader der Roten Khmer. Und nicht erst, als sie die Stadt unten im Tal an Long Veng dann verloren haben und aufgeben mussten, sondern offensichtlich hat, also auch Pol Pot und Son Sen und so weiter, die hatten auch schon vorher ihre Rückzugsorte gehabt, sonst würde es ja auch keinen Sinn machen, dass auch so ein Sender ein Haus hat, wenn sie da erst hingehen würden, nachdem er schon ermordet worden war.
Ja, jedenfalls das Einzige, was wir da von diesen Häusern schon gesehen hatten zu dem Zeitpunkt, war halt ein Überbleibsel eines Betonklotzes, nicht viel mehr. Ich glaube, so ein Sennhaus war beschriftet. Und dann, trotz dass es ein Plateau war, war die Schotterstraße dann irgendwann so, dass es immer mal wieder halt so ein bisschen runterging und wieder hoch, wo irgendwie so eine Art Flusslauf war oder so. Und dann war die Frage, lohnt es sich jetzt noch 5 Kilometer weiterzufahren zu weiteren Häusern, zum Beispiel unter anderem auch Pol Pots Haus. Und da hatte ich eigentlich nicht so viel Lust, deswegen habe ich mich da irgendwo an den Straßenrand gesetzt.
Ja, ich war jetzt auch nicht so mega motiviert, da noch da reinzufahren. Vor allem halt auch, weil wir eben unten in Anlong Veng und dann auch beim Grab, weil da wieder so ein Typ kam und dann irgendwie nochmal $2 oder so haben wollte. Und ich habe halt befürchtet, jetzt fahre ich da hin und dann stehen da wieder irgendwie Leute rum und wollen Geld von einem für irgendwelche Betonklötze, die eigentlich überhaupt nicht schön sind und so. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt hier diesen ganzen Hintergrundteil zu dieser Story für den Podcast produziert und dann dachte ich, naja komm, dann sollte ich mir doch so zumindest auch mal irgendwie anschauen, was man jetzt da noch sieht. Also insofern war das mal wieder so ein Fall, wo ich durch unseren Podcast dazu motiviert wurde, mir noch etwas anzuschauen, was ich sonst vielleicht nicht getan hätte. Und das ist ja an sich auch ein positiver Effekt, den dieser Podcast auf unsere Reise hat, dass er eben motiviert, manche Sachen noch zu machen, auf die man vielleicht eigentlich gar nicht Lust hat, aber im Nachhinein dann doch froh ist, dass man sie gemacht hat. Und ich würde mal vorwegnehmen, so war es auch hier. Also ja, ich bin dann eben dann noch weitergefahren. Irgendwann ging es dann auch noch ein bisschen weiter in den Dschungel rein. Es gab so ein paar Seen links und rechts am Wegesrand und dann ganz am Ende von der Straße bin ich tatsächlich erstmal zu dem Ort gefahren, wo auf der OpenStreetMap Pol Pots Mountain Hideout stand, also sein Bergversteck, würde ich das mal übersetzen. Und da war dann tatsächlich auch noch so ein Betongebäude oder teilweise auch ein bisschen gemauert aus so Ziegelsteinen, wo man so ein bisschen reingucken konnte. Teilweise waren aber auch wirklich nur noch die Grundmauern zu sehen und aber der gefliesste Boden, also Überreste von den Bodenfliesen. Und dann konnte man auch über so eine Holzleiter runterlaufen ins Kellergeschoss im Prinzip und sich die Kellerräume anschauen. Die waren natürlich komplett leer, aber es war so ein bisschen so ein Lost Place auf jeden Fall mit einer gewissen politischen Bedeutung, wo man sich jetzt schon irgendwie vorstellen konnte, wie da Pol Pot da in seinem Kellerloch eben drin saß und sich versteckt hat oder wie er da halt irgendwie die Zeit verbracht hat und gelebt hat. Ich meine, es ist ja schon relativ mühsam auch letztlich zu erreichen gewesen. Also ich meine, heute gibt es diese etwas neuere Straße, von der du gerade erzählt hast, aber ich meine, wenn ich mir vorstelle, wie die Straßen damals vermutlich aussahen, musst du da erstmal hoch in die Berge und dann nochmal irgendwie 10 Kilometer über den Bergkamm, also parallel zum Berghang entlangfahren durch den dichten Dschungel und dann kommst du irgendwie dann ganz am Ende zu diesem Haus. Also die waren da schon schwierig zu erreichen, da denke ich, und den Eindruck hat man auf jeden Fall gewonnen, wenn man da mal hingefahren ist. Und was auch sicherlich cool war, ist, dass sich Pol Pot natürlich schon ein bisschen die Pole Position ausgesucht hat mit seinem Haus, ganz direkt an der Kante von dem Plateau, wo es dann runtergeht. Und wenn man dann quasi so ein bisschen auf die Terrasse, sage ich mal in Anführungsstrichen, davon, ich habe jetzt nicht mehr wirklich gesehen, ob das Haus mal eine Terrasse hatte, aber wenn es eine gehabt hätte, dann hätte man von dort sicherlich auch einen ganz, ganz tollen Ausblick gehabt in die kambodschanische Tiefebene. Als wir jetzt da waren, war der Ausblick aufgrund des diesigen Nebels / vielleicht auch ein bisschen Smog, weiß ich nicht, beschränkt. Deswegen konnten wir den jetzt nicht ganz so genießen, aber vielleicht war das ja damals nicht immer so und dann hatte der da auf jeden Fall eine ganz coole Lage. Ja, also wie gesagt, ich meine, klar, man muss da auf jeden Fall ein gewisses Erwartungshaltungsmanagement betreiben, aber wenn man mit sehr, sehr niedrigen Erwartungen da hingeht und mit den Erwartungen, dass da dann nur irgendwie ganz viele Leute irgendwie rumstehen und Geld von einem haben wollen und man dann aber entdeckt, dass man da echt noch eine coole Dschungelstraße am Schluss fährt, die letzten paar Meter und dann das wirklich ganz für sich alleine hat, kein Mensch da ist und, weiß ich nicht, sein Fahrrad auf die Fliesen stellen kann und Fotos machen kann und da runterklettern kann in die Katakomben von Pol Pot, wo Pol Pot damals gelebt hat und dann noch die Aussicht genießen kann, wenn es Wetter besser gewesen wäre, unten ins Tal, dann war ich doch irgendwie ganz froh, diese paar Kilometer noch in Kauf genommen zu haben. Und dann bin ich wieder hochgefahren, bisschen Richtung Grenze, also den Berg, bisschen bergauf, um noch die ganzen anderen Häuser, die auf der OpenStreetMap eingezeichnet sind, mir anzuschauen, aber davon ehrlich gesagt war nicht mehr wirklich irgendwas zu sehen. Also da ist echt ganz viele, irgendwie bestimmt 5 bis 10 Häuser von irgendwelchen roten Khmer-Kadern sind da noch eingezeichnet und irgendwelchen Guardhouses, also Wachhäuser. Aber das alles, was da war, waren halt irgendwelche normalen kambodschanischen Holzhütten, wo auch heute anscheinend noch Leute drin gelebt haben. Aber jetzt nichts, was jetzt irgendwie zu identifizieren gewesen wäre als aus der damaligen Zeit. Aber wir sind dann, also wie gesagt, wir sind die neue Straße hingefahren, aber zurück sind wir dann quasi die alte Straße gefahren, die mutmaßlich auch die roten Khmer schon genutzt haben, um da hinzukommen. Und das war eigentlich auch noch echt cool. Die war natürlich ein bisschen holpriger als die neue Schotterstraße, aber die führte auch echt schön nochmal durch den Wald und durch den Dschungel und so, ein bisschen hoch und runter. Aber ja, also für den Eindruck, wie das damals so war, um zu diesem Versteck zu gelangen, war das auf jeden Fall auch nochmal sicherlich wichtig, dass man auch die alte Straße mitnimmt. Also ich denke, ich würde es tatsächlich, wenn ich jetzt hier Empfehlungen geben könnte an andere Radreisende, würde ich wahrscheinlich wirklich sagen, fahrt die einfache Straße hin und die schwierige zurück oder andersrum, aber schaut, dass auf jeden Fall beides macht.
Ja, und nachdem wir eben von diesem Abstecher zu den roten Khmerhäusern zurück waren, sind wir dann eben direkt über die Grenze nach Thailand, die da liegt. Keinerlei Korruption an der Grenze, also Ausreise aus Kambodscha keine Probleme, Einreise nach Thailand keine Probleme, haben direkt unsere 60 Tage visafrei, die wir auch bekommen sollten, in den Pass gestempelt bekommen und sind weitergefahren. Also da gab es auch an der Grenze jetzt nichts, kein Geldwechsel, kein sonst irgendwas, eigentlich sehr, sehr kleine Grenze da oben und ich weiß auch nicht, wie man da mit Fahrzeugen drüber einreisen darf, aber mit dem Fahrrad über den Fußgänger-Einreiseweg war es jedenfalls kein Problem. Hat alles reibungslos funktioniert. Ja, dieser Grenzübergang, das war für uns vorgestern, als wir nach Thailand eingereist sind. An sich könnte die Kambodscha-Episode hier also zu Ende sein mit diesem Grenzübertritt. Aber wir haben uns hier in Thailand jetzt noch eine Sache angeschaut, die inhaltlich halt eigentlich besser in die Kambodscha, also in diese Episode passt. Und zwar einen Tempel der alten Khmer.
Das berühmte alte Khmerreich existierte so im 9. bis zum 15. Jahrhundert und beherrschte vor allem das heutige Kambodscha, Laos und Thailand. die Blütezeit dieses Khmer-Reichs folgte damit auf die Blütezeit Champas. Also Champa war ja dieses Königreich der Ethnie der Cham in Südvietnam, haben wir in der vorletzten Episode drüber gesprochen, als wir Mue Son uns angeschaut haben, eine Tempelanlage aus diesem Cham-Reich. Das heißt, das war erst Champa chronologisch, danach dann das Khmer-Reich und am Ende letztlich wurden die Khmer vor allem von den Thai übertrumpft, genauer gesagt vom Thai-Königreich namens Ayutthaya. Und von diesem Königreich, von Ayutthaya, werden wir höchstwahrscheinlich auch in der nächsten Episode nochmal hören. Das heißt, ja, wir sind das jetzt quasi von Ost nach West abgefahren. Champa, Khmer, Ayutthaya und das passt tatsächlich auch chronologisch so mit dieser Reihenfolge. Die Hauptstadt des Khmer-Reichs war natürlich das berühmte Angkor, bekannt vor allem für den Haupttempel dieser Stadt Angkor, nämlich Angkor Wat. Liegt ziemlich zentral in Kambodscha, in der Nähe von der heutigen Stadt Siem Reap. Und Kambodscha ist ja quasi, wenn man so möchte, auch die Nachfolgenation der Khmer. Also die Sprache, die dort gesprochen wird und auch die Ethnie im Prinzip, die wird auch heute noch immer als Khmer bezeichnet und jetzt nicht unbedingt als kambodschanisch oder als Kambodschaner, sondern man nennt die Leute tatsächlich auch vielfach immer noch einfach Khmer. Aber das alte Khmer-Reich damals, das war natürlich deutlich größer. Wie gesagt, vor allem eben insbesondere auch hat es große Teile des heutigen Thailands mit eingeschlossen und entsprechend gibt es eben auch heute noch einige alte Khmer-Tempel auf thailändischem Boden. Ja, also so viel mal zur zeitlichen und räumlichen Einordnung.
Ja, in Kambodscha selbst waren wir ja nicht in Angkor Wat, weil wir da schon 2018 waren, als wir mit dem Backpack hier durch Südostasien unterwegs waren. Und auch wenn Angkor Wat wirklich sehr schön ist und empfehlenswert, trotz dass es so ein Touristen-Hotspot ist, muss man es dann doch nicht zweimal sehen. Aber wenn man es anschaut, trotzdem an der Stelle vielleicht den Tipp, man kann da verschiedene Tickets kaufen, entweder für einen Tag oder für 3 Tage gibt es noch auf jeden Fall. Das für 3 Tage ist dann entsprechend günstiger pro Zeit und man kann da auch echt schön 3 Tage verbringen, wenn man irgendwie unterwegs ist mit dem Fahrrad zum Beispiel oder sich auch einen Roller leiht oder so und da durch die alten Tempel oder auch durch die vom Dschungel wieder zurückgewonnenen Tempel so ein bisschen durchschlendern oder fahren. Sehr zu empfehlen.
Ja, nix da Roller. Mit dem Fahrrad ist perfekt. Muss man auf jeden Fall mit dem Fahrrad machen. Haben selbst wir damals mit dem Fahrrad gemacht, als wir eigentlich nicht mit dem Fahrrad, also wir haben uns da eins geliehen. Wenn man dann noch selber ein Fahrrad dabei hat, auf jeden Fall mit dem Fahrrad machen. Ist ideal dafür.
Genau, aber wie gesagt, dieses Mal haben wir es eben nicht noch ein zweites Mal gemacht. Stattdessen haben wir jetzt eben einen anderen Khmer-Tempel besucht, der heute in Thailand steht. Der heißt Phanom Rung. Hoffentlich, wenn ich es richtig ausspreche. Und das ist erstmal eigentlich der Berg, der so heißt. Und das ist ein erloschener Vulkan, der so knapp 400 Meter hoch ist. Also 200 Meter höher als das Umland hier. Wir mussten also erstmal ordentlich den Berg hochfahren. Also der steht so einsam im flachen Land, dass man ihn auch gut hätte umfahren können, wenn man denn nicht sich da was anschauen möchte. Aber so auf dem Berg schien den Khmer offenbar eine gute Location für einen Tempel zu sein, so wie in Deutschland immer eine gute Location für eine Burg eben auch auf dem Berg ist. entsprechend mussten wir da eben hoch und ja, vor allem haben sie diesen Vulkankrater, also ist ja erloschen, das heißt, da ist eine Kuhle drin und den haben sie dann als Wasserreservoir benutzt. Das klingt jetzt ein bisschen spektakulärer, als es ist. Man hat eigentlich nur so einen Teich im Wald gesehen. Aber der Tempel, der eben auch auf diesem Vulkan errichtet wurde, und zwar so zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert wurde der errichtet und das ist halt ein typischer Khmer-Tempel, wie es davon Dutzende eben auch bei Angkor Wat gibt. Also man hat zunächst mal einen sehr langen, geraden Zugangsweg, so eine Schneise, die da in den Wald geschnitten wurde sozusagen, wo man dann zunächst mal eine Treppe hochläuft, eine sehr steile Treppe, wie es ja bei den Khmer-Tempeln oder auch bei vielen Tempeln anderer Religionen oder Kulturen der Fall ist, sodass man sich bücken muss, wenn man hochläuft, steht dann erstmal da und sieht einige Dutzend Meter vor sich den eigentlichen Tempel, der im Grunde eine ummauerte Fläche ist, quadratisch, so 60 Meter Kantenlänge und darin befinden sich dann eben einige Tempelgebäude. insbesondere eben das Hauptgebäude im Zentrum. Und es besteht vor allem aus einem hohen Turm mit eben sehr kunstvoll zu Reliefs behauenen Fassaden. Also schon vor diesen eigentlichen Fassaden an der Treppe gab es immer an der Seite auch hier diese typische Khmerform der Nagerschlange.
Ja, habe ich gelesen, die Nagerschlange, also ist eine Figur, eine mythologische Figur aus dem Hinduismus. Also generell muss man vielleicht mal noch sagen, es ist ein hinduistischer Tempel. Die Khmer waren zunächst vor allem Hinduisten. Später dann in der Spätzeit der Khmer haben sie sich teilweise auch zum Buddhismus konvertiert, aber das hier ist jetzt schon auch in erster Linie noch ein hinduistischer Tempel und entsprechend kommt da eben auch diese Naga-Schlange her. Naga ist ja eine Schlange, die eigentlich grundsätzlich mal auch in anderen Teilen, auch in Thailand, also jetzt in quasi Nicht-Khmer-Thailand oder auch in Indien und so weiter, also überall da, wo halt Hinduismus verbreitet war, kommt diese Naga-Schlange vor. Aber im Bereich der Khmer-Kultur hat die schon eine sehr, sehr eigene Erscheinungsform. Es wird nämlich eigentlich immer als entweder fünf- oder siebenköpfige Schlange dargestellt und die schließt sehr, sehr häufig in so Geländer ab. Ist quasi der Kopf vom Geländer. Und da, wir haben ein Foto gemacht und dann wird hoffentlich klar, was gemeint ist, aber das ja, ist eigentlich so, wenn man das sieht, dann weiß man, Khmer-Architektur. Und es ist eigentlich auch fast überall dabei, was die Khmer gebaut haben. Da kommt immer diese Schlange relativ prominent vor.
Wobei man eigentlich auch schon vorher gesehen hat, dass es Khmer-Architektur ist, eben an diesem hohen Turm, der da so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so wie so eine Kerze, keine Ahnung, in die Höhe ragt, ist schon anders als jetzt die thailändische Architektur drumherum hier zum Beispiel.
Ja, absolut. Aber was man bei der Schlange halt auch noch hat, ist, dass die dann teilweise auch sonst in Kambodscha wiederverwendet wird. Also auch bei modernen Tempeln in Kambodscha, die jetzt an sich von der Architektur nicht mehr unbedingt den alten Khmer-Tempeln, Angkor Wat und so weiter und dem jetzt hier ähneln, wird trotzdem quasi diese Schlange wiederverwendet. Also wir waren ja auch da, am Mekong noch gab es ja auch diesen Tempel. Haben wir, glaube ich, auch ein Foto in der Galerie. Ein moderner Tempel war tatsächlich sogar ein buddhistischer, mit einer Buddha-Statue. Und trotzdem haben sie quasi dort auch die Geländer mit den hinduistischen Nagerschlangen abgeschlossen. Genau in der gleichen Form, wie es die alten Khmer bei ihren hinduistischen Tempeln gemacht haben. Also offensichtlich hat der Buddhismus hier jetzt auch nicht unbedingt so starke Berührungsängste mit dem Hinduismus, ne? Also da wird auch kräftig mal ein bisschen so die mythologischen Figuren und so vermischt, weil eigentlich hat eine Buddha-Statue neben einer Nagerschlange nicht so viel verloren, aber das sehen die hier anscheinend nicht so eng.
Ja, jedenfalls zurück zu diesem Tempel hier, diesem Khmer-Tempel Phanom Rung in Thailand. Neben dieser Nagerschlange gab es natürlich auch Reliefs über jede Eingangstür oder sonst was, die dann auch irgendwelche anderen hinduistischen Motive wie Shiva, der in einer besonderen Pose gerade dasteht und irgendwie was hält, oder Vishnu oder irgendwie ein Kampf zwischen der Armee von Affen von Vishnu und irgendwelchen anderen und sonst was dargestellt hat. Ja, ansonsten die Gänge im Inneren, die sind recht eng, also große Hallen haben sie offenbar nicht gebaut, beziehungsweise konnten sie noch nicht bauen. Und die Innenwände im Vergleich zu den Außenwänden sind eher kahl, also innen gab es keine Reliefs, nur von außen, oder heutzutage zumindest sieht man nur noch außen was. Aber so als Sehenswürdigkeit an sich, also es war eigentlich nichts los, kaum Touristen da, nur ein paar Thailänder, die da gearbeitet haben und ein bisschen sauber gemacht haben eigentlich. Dafür gab es aber sehr viele Tauben, die da in diesem Tempel gelebt haben und rumgeflogen sind, also auch in den engen kleinen Innenräumen vor allem.
Könnte aber halt auch daran liegen, dass wir halt schon um 7 Uhr oder so da waren, weil wir natürlich aufgrund der Hitze wieder um 5 Uhr irgendwas losgefahren sind, vor allem, weil wir eben wussten, dass wir da diesen Anstieg, der doch recht steil war, ich meine, es waren nur in Anführungsstrichen 200 Höhenmeter, aber es war auch auf 2 Kilometern oder so, also es war schon echt steil und entsprechend haben wir geschaut, dass wir da möglichst früh am Tag hochfahren und dann war halt noch nichts los. Aber gut, dass sie immerhin schon so früh aufmachen, ich glaube um 6 Uhr hieß es, macht das Ding auf. Und insofern ja, kann man nur empfehlen, dass man sich das möglichst auch so früh anschaut, weil dann hat man es doch fast für sich allein.
Vor allem, weil die Sonne auch nur vormittags die Front anstrahlt von der richtigen Seite. Vielleicht macht es deswegen auch so früh auf, weil man um 6 Uhr vielleicht noch den Sonnenaufgang sehen kann. Und das ist ja bei so Quertempeln auch was, was man manchmal eigentlich machen möchte. Aber so früh waren wir dann noch nicht dran. Ja, mit diesem Vorgriff nach Thailand war es das dann jetzt aber, denn die ersten allgemeinen Eindrücke aus Thailand, die schildern wir dann erst beim nächsten Mal. Also das hier belassen wir jetzt mal als Kambodscha-Episode. Und ja, insgesamt nochmal so als Fazit zu Kambodscha war es ja alles in allem eigentlich nicht so anders als Laos. Also gerade von den Menschen her, von der Kultur her, wie die gewohnt haben in ihren Stelzenhäuschen, mit was die rumgefahren sind, mit diesen halben Traktoren und den Rollern, wie die Straßen so aussahen, wie der Entwicklungsstand einfach war, was man daraus so ableiten konnte, wie die Läden aussahen, dass es keine Mülleimer gab oder was es so zu essen gab, auch an Nudelsuppe oder gut, ein bisschen komischeres Essen haben wir dann in Kambodscha doch gesehen, irgendwelche komisches Fleischzeug, aber vielleicht haben wir das in Laos einfach glücklicherweise nicht angetroffen, aber insgesamt war es einfach recht ähnlich für uns. Also wenn da jetzt keine Landesgrenze dazwischen gewesen wäre, die wir auf unserer Karte gesehen hätten oder man hätte uns einfach nicht gesagt und wir wären aus Versehen illegal eingereist, ich weiß nicht, ob wir es gemerkt hätten, dass wir in einem anderen Land gewesen wären.
Die Landschaft hast du noch vergessen, die war auch ähnlich irgendwo, also halt diese Savannenlandschaft. Woran man es einzig und allein, würde ich fast sagen, richtig erkannt hätte, wäre die Schrift. Ne? Die haben halt hier alle eigene Schriften, also Laos, Thailand, Kambodscha und wenn man so möchte auch Vietnam haben alle eigene Sprachen und auch eigene Schriften, die man, wenn man genau hinschaut, schon unterscheiden kann. Wobei zwischen Laos und Thailand ist echt schwierig. Die sind sehr ähnlich, die Schriften. Aber Kambodscha ist doch ein bisschen eckiger.
Ja, und ihre Flaggen hängen natürlich auch überall rum. Also daran kann man es auch erkennen. Und an der Naga-Schlange natürlich. Die gab es in Laos nicht.
Ja, aber im Unterschied dazu muss man halt sagen, dass sich jetzt beim Grenzübertritt nach Thailand durchaus wieder sehr viel geändert hat. Also jedenfalls sehr viel mehr als beim Grenzübertritt von Laos nach Kambodscha. Und was sich da so geändert hat und unsere allgemeinen ersten Eindrücke, wie es so ist, in Thailand Fahrrad zu fahren, dazu werden wir dann vor allem in der nächsten Episode sicherlich einiges zu erzählen haben.
Ja, bis dahin macht's gut und wir trotzen der Hitze mal weiter auf dem Fahrrad. Tschüss.
Ciao.